Binärgewitter, der Podcast rund um Web, Technologie und Open Source.
Hallihallo, herzlich willkommen zu Binärgewitter Talk, Ausgabe 285, heute mit Felix.
Ctrl J.
Felix.
Ctrl J.
Und meiner einer, ich bin Ingo. Hallo, ich drück nix.
Oh, ja. Warum eigentlich nicht?
Ihr kriegt
weil
das
er auch kein Dude.sh-Skript hat.
Korrekt.
Genau darum.
Das war's. War ja wieder klar.
Ich lad euch doch hier zu diesem Podcast ein, damit ihr die Sachen macht und ich nichts machen muss und ich nur blöd rumquatschen muss. Weil das war doch der Deal, oder nicht?
Nee? Weiß ich nicht mehr genau, was der Deal war, aber ja, kann schon sein.
Weiß nicht. Ingo bekommt all the Podcast Money und wird Podcast genau. Money Millionär.
Ja,
und wir tun die ganze Arbeit.
Korrekt. Das ist der geheime Plan. So, die Wahl ist vorbei. Also zumindest die in Deutschland, ich weiß
haben
nicht.
Wir gewonnen? Haben wir gewonnen?
Wir haben gewonnen.
Ja. Bester Podcast des Jahres 2021.
Yes. Haben wir den Comedy-Preis für bester Podcast gewonnen?
Danke.
Ja, ich möchte meinen Eltern danken, allen Hörern, Ingo im Besonderen, ja. Weil er immer noch ohne Duet.sh leben kann.
Das geht was eigentlich gar nicht gehen
die
kann.
Die Leute, die meine Ausbildung finanziert haben.
Genau. Er hat immer noch alleine die Nummer rausgesucht, was heute die Sendung ist.
Ja, na, irgendeinen Job brauche ich doch hier noch, oder? Sonst werde ich doch auch noch wegrationalisiert bei euren Automatismen.
Ja, unsere Automatismen tun wenigstens Dinge und nicht ich kann mich jetzt leider nicht auf Mastodon einloggen und hier einen Tröd absetzen.
Mastodieren. Nee, hat sich mein Browser nicht gemerkt. Ich kann auch nichts dafür.
Siehst du, hättest du ein Duet.sh, dann würdest du das einfach tun.
Ja,
du hast bestimmt auch eine API.
Ja, natürlich. Schreibst du in deine Duet.sh rein, dass er das gleich macht.
Ja, nee, du musst das in deine Duet.sh reinschreiben.
Aber ich muss ja warten, bis du den Stream fertig gemacht hast. Das sind immer alles Abhängigkeiten.
Ja, aber das stimmt, das eigentlich, jetzt wo du das so sagst, ich mache mir hier mal ein Sticky, ne? Kleiner Moment. Dum. Please hold for Jira-Ticket oder so.
Yep, mach mal ein Jira-Ticket auf.
Weil ich habe ja hier einen Duet.sh für den Stream. Da könnte man eigentlich irgendwie API-Keys reinfrickeln und dann Requests machen und dann ist einfach auf Twitter und Mastodon.
Ne? Ja, genau.
Gute Idee.
Das klingt doch super.
Ja, ja.
Gut, wir wegautomatisieren das. Kommen wir doch mal zum Blast from the Past, wenn wir hier eh schon rumfrickeln sozusagen. Weil ihr habt was gebaut an diesen Chapter-Dingsies.
Well, apparently.
Things are happening. Genau, aber das ist eigentlich gar nicht in Blast from the Past. Aber wir können es vielleicht, wenn wir es finden, können wir das hochziehen. Ist das überhaupt irgendwo drin?
Nö.
Ja, hier, doch.
Ah, doch, Chapter Marker, da unten.
Ja, siehst du, ich hab's.
Bei Hacktoberfest, ja, stimmt.
Ja.
Sorry, ich habe dem vorgegriffen, aber wir waren gerade so in diesem
Chapter Marking. Na gut.
Und ich meine, wir reden jedes Mal über Chapter Marks Gedöns, dann können wir dieses Hacktoberfest auch gleich einfach
Wir ziehen es doch einfach mal als Chapter Marker und dann erwähnen wir es einfach nochmal, dass man natürlich beim Hacktoberfest auch und so wissen
kann. Ja.
Genau. Der geneigte Hörer erinnert sich, Makefu hat ja diesen Chapter Marker gebaut in
das stimmt.
Python. Und das ist gute Sache. Das funktioniert auch, wenn man den Felix dran erinnert. Und dann hat uns jemand ja diesen Chapter-Marker-Merger versprochen und gebaut. Und den gibt es jetzt ja auch. Und das setzt ja voraus, dass mehr als eine Person da Ctrl-J drückt. Und dann habe ich das natürlich versucht laufen zu lassen. Hat natürlich nicht funktioniert für meinen Krebs.
Warum
Linux.
Auch, ja. War ja
warum
klar.
Auch?
Frickel-Computers.
Computer sind doof. Ja, und Makefu hat hier den Code hier in die Organisation bereitgestellt und dann habe ich hier mal rumgefrickelt und Poetry Setup gemacht. Jetzt läuft das bei mir auf dem Legacy OS auch. Und jetzt habe ich auch einen Duet.sh und das startet hier auch einen Chapter Marker und das ist die erste Sendung, wo zwei Leute Chapter Marks machen und dann.
Eine. And that's you.
mal schauen, wie das wird. ob wir das merchen können. Genau, das Chapter-Marker. Dann das nächste ist dann, wenn das irgendwie einigermaßen funktioniert, müssen wir nur noch den Ingo davon überzeugen, dass er auch Chapter-Marks macht. Und dann
ja, unbedingt, will ich die unbedingt machen, natürlich.
Ja, natürlich, sonst bringt dieser Mercher ja gar nichts.
Genau, aber wir können auch die Hörer fragen. Wir haben doch Leute im Chat, die können doch bestimmt aufdrücken.
Das Problem ist Verzögerung, ne?
Ah.
Wir müssten irgendwie Leute direkt aufen ohne Latenz oder wir müssten irgendwie wissen, wie viel Latenz
das kriegen wir raus.
Stream-Latenz. Ja, wenn du duet.sh hast, was die Stream-Latenz herausfindet, den Offset
ja.
von, ich weiß nicht, ob der ist der,
ob der fest ist, nee, wird er nicht sein.
Vermutlich nicht, ne, weil das halt auch ein bisschen Client-abhängig, wie viel
Cache
und Buffett. So.
Ja, ach, korrekt.
Tja, nicht so einfach.
Wobei, so spielt es eine Rolle? Weil ist zwar alles verzögert, aber das Hallihallo ist ja bei allen gleich. Also relativ.
Ja.
Und danach, also du drückst ja auf Hallihallo und danach ist die Timeline ja relativ. Und es ist ja eigentlich egal, wie viel deine Timeline relativ verschoben ist, weil dein Nullpunkt ist ja auf das H von Hallihallo.
Stimmt. Gut, okay, also für nächstes Mal binden wir noch den Chat mit ein. Der hat gesagt, wir brauchen auf jeden Fall AI. Natürlich, ohne Machine Learning, AI und Blockchain müssen wir da natürlich auch noch irgendwie reinkriegen.
Aha,
ist das nicht lösbar, dieses Problem?
Da habe ich noch einen guten Lesefu, um das jetzt mal vorzugreifen, nachzugreifen. Ja,
keine Spoiler.
Zu spoilern. Bitte.
Ja. Wunderbar, schön, wunderschön. Dann bin ich gespannt auf diese super Chapter-Marks, die da diesmal rausfallen.
Mhm.
Und packe die dann wie immer schön per Hand in das File rein.
Ach, Ingo.
Fast per Hand. Kleine Hilfestellung gibt's. Gut, dann haben wir noch in Blast from the Past C-Table. Was ist C-Table? Ach so, das war
dich,
oh
Ingo.
Oh, jetzt lasst mich Ingo in Ruhe mit eurem Scheiß-Excel-Gedöns.
Ingo, wie wir alle wissen, ist Ingo ein großer Fan von Spreadsheets.
Nee.
Und weil Ingo so ein großer Fan ist von Spreadsheets und selber hosten, wurde mir noch zugetragen, es gibt dieses C-Table. Und das ist im Prinzip so Google Sheets zum selber hosten oder du kannst das auch bei denen kaufen, direkt aus Service. Oder die haben halt ein Open Source Self-Hosting. Ja, kannst du dir halt selber in Docker-Dingsy.
Meine Nextcloud kann mit Code, also LibreOffice Online auch Spreadsheets. Da brauche ich jetzt nicht noch eine Web-Applikation dafür.
Aber doch. Ingo, das sind Dedicated Spreadsheets. Das ist schon...
Das ist Dedicated Spreadsheets, ja. Das ist mein Traum. Der feuchte Traum meiner Nächte. Super. Dedicated Spreadsheets in der Internet. Ah, schön. Ja. Unbedingt.
Naja, sieht auf jeden Fall ganz cool aus und es gibt Leute, die das benutzen, die mir das zugetragen haben und sagen... Finden sie gut. Ja, ich habe es mir jetzt noch nicht selber aufgesetzt, weil ja, Google löst den Need für mich ganz gut. Aber
so
aus
nicht.
Privacy-Gründen müsste man das natürlich auch selber hosten.
Das ist korrekt, ja. Wenn du überlegst, dass du da deine ganzen, was war das?
Ja, meine ganzen Müsli-Riegel und so. Das schon...
Und deine ganzen Abos zum Beispiel.
Meine
dein Wohnungsabo.
Mein Wohnungsabo zum Beispiel.
Steuernabo.
Ah, ja, korrekt.
Ja. Da korrekt. Haben wir eine Sendung drüber.
Ja, die guten alten Abo-Zeiten.
Genau. Mir wurde noch von Sebastian nachgetragen, es gibt auch noch baserow.io, das liebt ihr bestimmt auch, das ist auch irgendwie so.
Ist das Spreadsheets?
Das sind auch Spreadsheets.
Dann lieben wir das. Menschen finden Spreadsheets gut.
Könnt ihr auch nochmal reingucken. wenn ihr euch noch ja, nice. Mehr von so Zeug anguckt. Kann man auch irgendwie selber hosten oder auch nicht. Ihr habt keine Ahnung.
Geil.
Ja, Open Source, du weißt ganz genau, was du brauchst. Airtable, Alternative, sieht so ähnlich aus wie ein Spreadsheet. Muss gut zusammenklicken.
Ja, nice.
Nicht wirklich so ein Spreadsheet, aber es ist halt so ein Tabellengedöns. Und ich meine, meistens missbraucht man das ja dafür, ne?
Ja, das ja. Perfekt.
Könnt ihr machen. Gibt es irgendwie selbst hosted oder auch als SaaS, könnt ihr machen oder auch nicht. Baserow. Sehr nice. Schön. Gut. Haben wir das Thema jetzt durch oder müssen wir darüber jetzt jede Sendung reden?
Über weiß ich nicht.
Euren
ich denke,
Fetisch.
Ich denke schon, ja.
Ich denke doch. Ich glaube, das sind unsere Spreadsheets sind die neuen Messenger.
Oh, nee.
Ist so.
Bitte nicht.
Und das war schon immer so. Erinnert ihr euch an dieses, dieses legendäre,
rein, ehrlich gesagt.
Dieses Musikvideo?
Welches?
Wo sie,
ja, dieses ja, genau. eine Musikvideo.
Dieses, dieses eine. Auch. Dieses eine. Nee, es ist dieses eine Musikvideo, wo sie so ein Smartphone hat, bevor es wirklich Smartphones gab. Und sie hat
wirft
so
es auf den Boden, oder? Dieses
ja, ist so ein PDA-Ding sie. Und da hat sie ein Spreadsheet auf. Und in der ersten Zeile und Spalte, in der ersten Zelle steht dann halt so irgendwie, warum er nicht zurückschreibt.
Ja.
Ich such das Bild raus.
Okay. Tell me more.
Ja, ich weiß auch nicht mehr.
Bin ganz fasziniert von diesen Spreadsheet-Themen.
Ja, es war ein Spreadsheet.
Ja. Aber bestimmt kommen wir da wieder hin zurück.
Ja, ja, das und Spreadsheets.
Dringend braucht man das. Ja, du kannst es ja noch hinterher.
Hier,
noch,
also ich hab das gefunden. Und zwar das Musikvideo war Dilemma Musik. Wo steht denn das? Na egal, ich verlinke den Artikel, ihr könnt euch das selber
ja,
mal.
Voll.
Das wichtiger Fun Fact muss man
wichtiger
wissen.
Fun Fact, genau.
Wichtiger
Wer kennt
Fun
sie
Fact?
Nicht? Die wichtigen Fun Facts, die
stellt
ihr nur bei uns bekommt.
Stellt euch vor, ihr seid auf einer Party und es wird
jemand
ungefähr
sagt,
genau.
Jemand sagt, erzählt einen Witz und dann.
Genau, und dann könnt ihr diese Geschichte erzählen und es wird ungefähr genauso gut ankommen, wie sie jetzt gerade bei Makefu und Ingo angekommen ist. Nämlich genau gar nicht.
Stellt euch vor, ihr seid auf einer Party und
keiner
diskutiert heiß über Spreadsheets und dann könnt ihr...
Genau, dann könnt ihr den Spreadsheet-Fact auspacken.
Die wichtigsten Spreadsheet-Facts. Oh, das sind im Buch die 300 wichtigsten Spreadsheet-Facts. Von lustig bis seriös.
Ja, ja.
Gut. Ja. Kommen wir wieder zu eigenen Themen sozusagen. Nämlich seitdem wir Chapter Marks haben, haben wir das auch irgendwie eingebaut auf der Webseite, damit das im Webplayer schön angezeigt wird. Und da habt ihr jetzt irgendwas verbessert, weil es hat irgendwie eine DDoS-Attacke auf
meinen armen kleinen Computer gemacht. Jede Sekunde 100 Mal oder so. Ich habe ja gedacht, das ist irgendjemand, aber wir waren selber.
Self-DDoS.
Ja, selbst gededost. Erzähl doch mal, was das Problem war.
Ja, du kannst erzählen, was das Problem war. Ich
ja,
hatte
das,
kein
also
Problem.
Das Problem kann ich beschreiben, aber die Lösung kann ich nicht beschreiben.
Ja, dann beschreib mal das Problem, dann beschreibe ich nachher
okay,
die Lösung.
Okay, das Problem war, dass quasi in den Logs drin stand, dass quasi 10 Mal in der Sekunde oder so irgendwelche Cloudflare-Server gemeint haben, irgendwelche Chaptermarks runterzuladen, die ganze Zeit.
Ah, echt traurig. Und das Problem ist...
Nee, die Lösung brauchen wir jetzt.
Die Lösung ist, dass diese Chapter Marks halt eigentlich im Ruby-Code gecached werden sollten. Das Problem ist, auf die Art, wie wir es gecached haben, war es halt so, dass nur in der Klasse gecached wird und die Klasse wird halt jedes Mal mehr oder weniger neu erstellt. Das heißt, der Cache ist halt jedes Mal weg. Und jetzt haben wir es halt in eine globale Variable gepackt. Und da wird es jetzt halt in Memory gecached, wenn es irgendwie einmal geholt wurde, einmal heruntergeladen wurde, weil es halt super klein. Ich habe mal irgendeine Rechnung angestellt, ich weiß nicht, ob die stimmt. Aber das sind halt, wenn, selbst wenn wir für jede unserer um die 300 Sendungen irgendwie ein Chaptermark hätten, was wir ja sowieso schon gar nicht haben, weil wir ja erst seit ein paar Sendungen überhaupt Chaptermarks haben, wären das halt irgendwie ein paar Megabyte in Memory, wo wir halt Chaptermarks speichern. Genau. Und ja, weil Felix hier rumjammert und irgendwie wegen drei Requests, weil sein Nginx halt nicht drei Textfiles serven kann.
Nee, die sind halt immer direkt auf die Festplatte gefallen, weil das so viele unterschiedliche Chaptermarks
hier sind. Ja, aber das ist irgendwie, dein Nginx könnte auch einfach die alle in Memory halten und dann ist halt auch.
Hätte man schon machen können, aber man kann sie auch einfach nicht kacke machen.
Also ja, stimmt. Genau, und das irgendwie, keine Ahnung, war. Interessanterweise war auch irgendwie vorher, ich glaube, knapp 11 Monate drin oder so. Also ist fast ein Jahr drin, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Und
ja,
jetzt
werden ja immer mehr Chapter-Files. Das fällt halt immer mehr bei ihm auf.
Genau, deswegen hat es auch jetzt vielleicht erst angefangen, schmerzvoll zu werden, weil davor war es einfach die ganze Zeit schon, aber es war irgendwie nicht so schlimm. Und jetzt ist es quasi immer schlimmer geworden. Ich glaube, das größte Problem war, dass er quasi für jeden Request, beziehungsweise für alle X-Requests, die halt da parallel kamen, immer auf die Festplatte schreiben musste. Und dann sagen wir so, ja, das sind unsere Logs. Und das hat, glaube ich, ein Stück weit Probleme gemacht. Ja.
Ja, echt traurig. Aber ja, auf jeden Fall haben wir jetzt irgendwie, cachen wir jetzt in Memory. Und Makefor hat gesagt, ist gut.
Ja,
sein genau. Server ist nicht mehr am Weinen.
Genau. Was ein bisschen weird ist, das haben wir quasi nachgestellt, wenn man einen Head-Request, also quasi kein Get-Request von der Datei macht, sondern Head, also nur eigentlich nachschaut, wie groß die Datei ist, dann fällt es quasi als Get-Request über Cloudflare auf den Server runter. Das heißt, der Cloudflare-Server sagt, oh, da hat jemand nach Head gefragt, cache erstmal die ganze File. So wie 200 Megabyte. Jedes Mal, wenn jemand quasi nur fragt, wie groß die Datei ist.
Bisschen weird ist. Ich meine, vermutlich der Gedanke dahinter ist halt so, wenn du einen Head-Request machst, ist die Chance halt groß, dass kurz danach ein Get-Request kommt. Und dann hat Cloudflare halt schon gecached und kannst dir viel schneller surfen. Doppel
schneller geben, ja.
Genau, das Problem ist, in unserem Fall
ist das
passiert
nicht so.
Das nicht, weil wir tatsächlich nur an der Größe interessiert sind. Ich habe da irgendwie noch Ideen gehabt, weil wir haben ja eigentlich dieses seit wir Auphonic benutzen, haben wir ja dieses Auphonic Output JSON, was auch rumliegt, was ja nur so ein JSON-Text-File ist. Und ich glaube, daraus könnte man diese Information auch holen,
da
irgendwie.
Steht zumindest, wie lang das File ist. Ja.
Genau, aber ich muss mir mal anschauen, was wir genau da brauchen, ob wir diese, statt dass wir 5 Head-Requests auf alle File-Formate machen, vielleicht nur ein Get-Request auf das JSON machen können, wenn das existiert. Und dann hätten wir das Problem irgendwie auch gelöst.
Also in diesem JSON-File steht zum Beispiel drin, wer wie viel redet.
Das, genau.
Ja, falls irgendwann mal das interessant sein sollte, wenn mal jemand eine große Datenanalyse über unsere ganzen Files machen will. Ja, also da schreibt Auphonic rein, wer wann geredet hat und dann könnte man sagen, okay, der Felix redet irgendwie im Durchschnitt
viel zu oft.
100% der Zeit und die
das
anderen
kommen nie zu sagen. Das soll mal sein dummes Maul halten.
Genau, und wir haben hier die Statistiken, warum.
Wir haben hier Machine Learning gemacht und es sagt, es war alles dumm.
Ja, dafür brauche ich kein Machine Learning, Mann. Das kann ich
doch,
aber so sagen.
Natürlich, und mit Machine Learning meinst du so eine If-Funktion, if true, dann return dumm.
Ja. Aber true, wie gesagt, nur wenn das in der Blockchain abgesichert wurde, weil sonst glaube ich das nicht.
Können wir auch in die Blockchain laden, if true, return dumm. Kann ich dir auch so eine, wie heißt das, so eine, was diese andere Ding, Ethereum-Funktion machen, if true, return dumm. Ja.
Ja. Ich will Ethereum-Öle. Ist das so? Sind das so diese Duftdinge?
Nee. Bei Ethereum brauchst du Gas, um was zu machen. Was quasi.
Ja, wir machen einen Smart Contract.
Ja, genau. Und da kannst du quasi immer fragen, ob da jemand dumm ist. Und dann kriegst du true. Fertig.
Dann bekommst du die Antwort: ja.
Genau, und das kostet dich dann irgendwie 30 Cent oder so. Worth it.
Das mache ich sonst auch auf meinem Twitter-Account. Also ihr könnt mich fragen, ob das dumm war, und ich sage euch ja. Ihr müsst einfach vorher irgendwie über PayPal oder so 5-fach rüberschieben. Ja. Was, 30 Cent? Für 30 Cent mach ich mir doch nicht, hä?
Das stimmt.
Ja, aber mehr kriegst du doch für so eine Transaktion nicht, Mensch.
Ja, das aber
muss doch mal realistisch bleiben.
Ja, aber ist auch ein Service, nicht nur eine Transaktion, ist auch ein Service dahinter.
Okay. Sehr schön. Sehr
muss man
schön,
schon wertschätzen.
Schön. Ja, ja, stimmt.
Genau.
Kommen wir zum Toten der Woche, würde ich sagen.
Kontrolliert Toter der Woche. Ah ja.
Aha.
Genau, ich habe den ersten Toten der Woche. HTTPS Everywhere oder HTTPS Everywhere wird eingestellt.
Oh, nein.
Ist tatsächlich.
Ja, ja, ich glaube auch nicht, dass sich dieses HTTPS durchsetzt.
Nee, das glaube ich auch nicht. Und tatsächlich habe ich HTTPS Everywhere tatsächlich immer noch im Einsatz und muss das demnächst rausschmeißen. Schnief, schnief, schnief.
Aber jetzt ja alles HTTPS quasi.
Genau, genau. Also die Electronic Frontier Foundation, EFF, hat gesagt, sie haben ihr Ziel erreicht, alles ist HTTPS, wir können das Ding jetzt rausschmeißen.
Oh, sorry.
Also vorher war das ja so ein Plugin, was versucht hat, immer wenn du auf eine Seite gehst, die nur HTTP war, dich auf HTTPS weiterzuleiten und das halt einfach stur immer gemacht hat. Und ja, sie sagen sozusagen, ab nächstem Jahr brauchen wir das nicht mehr und werden es dann rausschmeißen. Also es wird jetzt noch im Wartungsmodus ein bisschen sein und dann fällt es raus. Auf der einen Seite traurig, auf der anderen Seite, ich meine, wenn man das Ziel erreicht hat, kann man einfach mal einen Stecker ziehen.
Ja, jo. Gibt ja genug andere Probleme noch. Könnte sich jetzt irgendwas anderes überlegen.
Gut, wunderbar. Also kein schlimmer Toter der Woche. Trotzdem, falls ihr das Plugin noch habt, wie ich.
Er legt sich zur Ruhe, würde ich sagen. Ja, genau. HTTPS Everywhere wird dann irgendwann disabled oder wie ist es dann? Das ist einfach noch da?
Was soll solltest du es wahrscheinlich rausschmeißen, weil nicht, dass es dann hinterher noch eine Sicherheitslücke gibt in deinem Browser. Ne? Also lieber du deinstallierst es dann mal. Ja. Gut, was noch tot? Ach so, der Kongress, also zumindest für dieses Jahr.
Nein,
das ist ja, blöd. Das ist ein bisschen traurig. Sie haben angekündigt, also, dass dieses Jahr auch kein Chaos-Kongress stattfinden wird. Wir werden nicht wieder nach Leipzig fahren. Letztes Jahr hat es uns ja schon erwischt, dieses Jahr auch nochmal. Bringt nichts mit den Auflagen, macht irgendwie keinen Spaß. Werden wir wahrscheinlich wieder einen virtuellen Kongress machen, oder? Hat irgendjemand was gehört?
Nope, aber würde ich jetzt auch mal davon ausgehen, weil hat ja
letztes Jahr
stattgefunden. Ich hätte es fast gesagt, erfolgreich funktioniert.
Ja.
Aber ich sage mal stattgefunden, weil irgendwie für mich hat es irgendwie nicht so funktioniert. Ach.
Für mich war es auf jeden Fall ganz witzig, aber es ist halt anders. Also es ist nicht so krasses so Kongress-Feeling einfach.
Ja. Nee, genau. Hatten wir auch beredet. Also es ist halt so, wenn du bei zwischen Family und irgendwie allem steckst, dann guckst du halt mal eine Stunde ein paar Sachen, aber machst halt doch irgendwie Haushalt und bist hier und da zugange und eben nicht, kannst dich nicht auf dieses Kongress halt konzentrieren.
Mhm, genau, du bist das quasi immer halt noch woanders. Du bist nicht auf dem Kongress und komplett abgeschottet von allem anderen.
Das du kannst dich mal mit Technik und anderen Leuten beschäftigen, sondern bist halt irgendwie immer noch in der realen Welt.
Ekelhaft.
Ja, ekelhaft, genau.
So. Vielleicht nicht real, sondern in der normalen Umgebung.
Genau. Man ist irgendwie noch verhaftet.
Mhm. Genau. Ja. Und dann, wenn jemand sagt, ja, wir müssen jetzt aber rausgehen, dann kannst du nicht einfach sagen, nee, ich bin hier auf dem Kongress.
Kannst du schon, aber
kommt halt komisch. Oder man muss sich halt immer verteidigen, das ist doof. Von dem her hoffen wir mal, dass es nächstes Jahr dann wenigstens stattfinden wird. Jetzt so ein bisschen ambivalent. Ja, wird wahrscheinlich nicht anders gehen, weil bringt ja auch nichts, wenn du dann irgendwie sagst, ja, dürfen nur 3000 Leute kommen, so wie ganz früher, als es noch so ein kuscheliges Event in Berlin war. Aber 3000 Leute in den Leipziger Hallen würden sich irgendwie verlieren. Von dem her.
Ja, also ich glaube schon, dass es die richtige Entscheidung ist, dieses Jahr noch keinen Kongress zu machen. Aber schade ist natürlich trotzdem.
Ja, Schnief. Gut, dann Untote der Woche.
Hier, kontrolliert Untote.
Hab ich keine Ahnung von. Ich hab's auch nicht so richtig mitgekriegt, aber erzählt mal.
Ist also nichts kaputt gegangen bei dir, ne?
Nee, ist nichts. Ich hab kurz, als ich sowas gelesen hatte, dass Let's Encrypt jetzt irgendwie seine eine Root-CA irgendwie, sozusagen die abläuft, habe ich gedacht, ups, ist irgendwas? Weil ich setze ja auch fast flächendeckend ein, aber ist nichts passiert, hat sich nie
Suddenly umgestellt. Nothing happened.
Ja. Genau, dann hast du alles richtig gemacht.
Hätte man irgendwas machen müssen? Oder so?
Ja, wenn du genug up-to-date Software einsetzt, das musst du machen.
Ach so, okay.
Genau, was ist passiert? Diese Zertifikate werden ja dann immer unterschrieben von, also es gibt diese Root-Zertifikate und dann gibt es halt diese Intermediate-Zertifikate. Also du hast irgendwie ein Root-Zertifikat, womit du dann so Intermediate-Zertifikate ausstellst und diese unterschreiben dann deine eigentlichen Zertifikate, die du hast. Mhm. So. Einfach erklärt. Und eines dieser Intermediate Zertifikate ist irgendwie ausgelaufen, dieses Ident Trust DST Root CA X3.
Und das Ende ist halt September war das, ne? Irgendwie. Letzter Tag im September oder sowas, ne?
Nach der letzten Sendung vor dieser Sendung.
Ich hatte nämlich ein Problem, aber da ist tatsächlich das Zertifikat abgelaufen. Ne?
Also nicht automatisch.
Das könnte natürlich.
Das war genau
Problem
ein
sein.
Tag, das war glaube ich 1. Oktober oder so, war plötzlich mein Mail-Server-Zertifikat weg und ich dachte, scheiße, liegt das jetzt daran? Aber nee, irgendwie.
Ist einfach abgelaufen.
Ist es tatsächlich abgelaufen und der Automatismus oder ich habe Fehler im Automatismus gehabt und deswegen wurde es nicht erneuert und es lag also nicht daran, dass das Zwischenzertifikat abgelaufen ist, sondern das echte Zertifikat war leider weg.
Genau. Das ist abgelaufen und einige Dinge sind halt irgendwie kaputt gegangen, wie das halt immer so ist, wenn du halt scheiß Software machst, dann ja, eigentlich ist das ein normaler Prozess, das passiert halt, muss man halt als Software mit klarkommen. Genau, war auch angekündigt und so hätte man da irgendwie, wenn man sich drum kümmert, hätte man es auch irgendwie herausfinden können, ob das ein Problem für seine Software ist oder nicht. Und es gab
auch in der Darknet-Community, also wenn du über DNS halt ankündigst, wie dein Zertifikat aussieht und wenn du da natürlich die Zwischenzertifikate und so drin hast, da ist natürlich auch doof, dann brickt es auch und dann sollte man natürlich auch aufpassen, wenn man das benutzt, dass man die richtige Zertifikatskette mit propagiert.
Voll kompliziert, hey, dieses Security
ist so super kompliziert.
Gab es wohl auch Leute, die haben das nicht auf die Reihe gekriegt.
Genau. Ein lustiges Problem, was mir nicht so klar war, gibt ein Problem, das halt auch wieder, wenn du es halt so als Software einsetzt. Das Problem ist halt, dieses Zertifikat ist zwar jetzt abgelaufen, aber es wird halt immer noch benutzt, du kannst es immer noch mitschicken als weil es immer noch so ein Zwischenzertifikat ist, was halt, wenn du, um halt Dinge zu supporten, die keine Updates mehr für die Root-CAs bekommen. Und hat sich herausgestellt, beispielsweise auf CentOS, die OpenSSL-Version hat halt die ganze Chain verifiziert und jedes Zertifikat und hat dann halt gesagt, ja, sieht aber eigentlich scheiße aus. Und dann hast du halt, obwohl du eigentlich valide Zertifikate hast und das abgelaufene Zertifikat eigentlich egal sein sollte, ist das dann halt trotzdem ein Problem, dass deine Zertifikatsvalidierung failt. Das halt erst ab einer gewissen OpenSSL-Version gefixt, und zwar irgendwie ab, oder beziehungsweise gefixt, also das Flag gab es irgendwie schon länger, aber mit der irgendwie Version von OpenSSL 1.1 ist halt defaultmäßig richtig gesetzt oder so. Und wenn du aber irgendwie auf Red Hat Linux bist oder CentOS, dann hast du da halt irgendwie noch irgendwie OpenSSL 1.2.
Yeah.
1.02, was
1.02.
Zwar, ja, genau, wo sie zwar irgendwie Security-Patches zurückpatchen und so, aber dieses Flag logischerweise nicht, weil es halt kein Security-Ding, sondern ein, ja, Feature. Und ja, das haben sie jetzt aber auch gefixt.
Ja, ich weiß auch, dass wir es bei auf Arbeit eingespielt haben.
Unfortunate.
Weil es da auch Probleme gab. Also wir haben ja auch auf RHEL basierende Systeme, und da war das auch kurz Thema, dass wir diese Sachen schnell einspielen müssen.
Genau, weil sonst hast du halt im Zweifelsfall halt irgendwie eine HTTPS oder irgendwo ein TLS mit einem Let's Encrypt-Zertifikat versucht zu verifizieren. Das hat dir dann gesagt, es ist nicht valid, obwohl es eigentlich valid ist.
Mhm. Gemein.
Das ist halt unfortunate.
Ja. Das ist halt, wenn man so alte Software verwendet.
Genau, Center darum 7. halt.
Ja. Ja. Sind bei uns auch die meisten Systeme auf Arbeit CentOS 7, beziehungsweise nee, es ist Scientific Linux 7, aber es ist ja auch ein RHEL-Klon. Von dem her.
Wird es jetzt noch weiter gemacht oder so? Ich weiß gar nicht, was der letzte Stand ist.
Nee. Scientific Linux 7 ist das letzte Scientific Linux. Wir überlegen jetzt, ob wir halt Alma oder Rocky einsetzen. Tendenz jetzt erstmal Alma zu benutzen. Und dann gucken wir mal, wie sich das entwickelt. Weil das CERN wird tatsächlich eher auf CentOS Stream gehen. Und ja, da sind wir nicht so begeistert von.
Nee, das kann ich verstehen. Also das Problem haben wir uns auch.
Aber CentOS Stream, bis da die Bugfixes dann irgendwie von RHEL nach CentOS Stream kommen, dauert eindeutig zu lange.
Kann ich euch Debian empfehlen. Das ist auch alt, und die Pakete sind auch uralt. Wenn man alte Pakete will, Debian... Perfekt.
Ja. Perfekt für alte Pakete.
Perfekt für alte Pakete. Ich
schmeiß es auf Arbeit auch immer mal wieder so in den Raum, aber du hast bei Debian halt auch nur einen Support von maximal irgendwie 5 Jahren. Und wenn du noch mehr oder länger haben willst, und bei RHEL-Sachen sind es ja bis
kannst
zu 10 Jahre.
Kannst du einfach weiter einsetzen, das ist egal.
Ja. Nee, aber Debian ist eigentlich von alten Leuten für alte Leute. Das ist eigentlich genau das Richtige.
Ja, nee, weil CERN halt auf RHEL-Sachen setzt, sind halt die ganzen Programme, die testen nur für RHEL sozusagen zertifiziert. Und wenn halt bei uns Sachen gerechnet werden, die halt vom CERN kommen, dann ist halt doof, wenn du andere Pakete darunter verwendest und das dann eventuell dadurch Probleme gibt. Aber ich meine, mittlerweile kann man...
nichts wäre das nicht passiert.
Ja, doch. Aber mittlerweile könntest du irgendwie alles in Container packen. Ich sehe das auch alles nicht mehr so.
Ah, du musst halt schauen, dass dein Debian schon Paket-Container unterstützt. Das ist fertig quasi.
Ja. Ich bin mal gespannt, wie sich diese Diskussion weiterentwickeln wird. Gut, dann sind wir durch mit Untoter. Kommen wir zu News.
Einer muss Kontrolleur drücken.
Ja, bei alle müssen Kontrolleur drücken.
Ja, bei mir ist gerade kaputt.
Was kann dir kaputt?
Ich habe gesagt, dass nur einer macht. Ich habe es nicht aufs Ernst gemeint.
Warum?
Ja, das, keine Ahnung, weißt ja und so. Und dann ging es nicht.
Dein Do-It.S, du musst dann Do-It.SH fixen.
Ja, yep, ich musste irgendwie das Paket updaten, aber dann hatte ich kein Poetry und dann war quasi super Rabbit Hole. Und alles, sagen, was ich gebraucht habe, ist eine Dummy Setup.py und dann ist schon fertig. Da muss quasi nur drin stehen Setup, Klammer auf, Klammer zu, und das ist fertig.
Ach, fürs Nix.
OS. Ja, genau, der wollte es ja nicht mehr bauen und so. Was, ja, das.
Ja, also ja,
ich mach hier. Nix wäre das nicht passiert, ne?
Also
nix
hier.
Das nicht passiert.
Ich mach mal ein
Ja.
Mach mal. Ach so, genau, und es braucht noch ein Bildsystem gesetzt und so.
Ekelhaft.
Ja, ja.
Also, hier, Hacktoberfest. Ja. Wir haben ja hier Chaptermarker, könnt ihr, und unseren Blog und so, ist alles irgendwie getaggt. Ist dieses Jahr, Pull-Requests zählen wirklich nur noch, ich glaube, wenn sie explizit getaggt sind. Und sonst zählen sie nicht. Mhm. Also jemand muss explizit entweder das Repo oder den Pull-Request als Hacktoberfest accepted oder halt einfach einen Hacktoberfest-Tag im Repo haben, das zählt. Mhm. Sonst werden die dann einfach aufgelistet als zwar, dass du es gemacht hast, aber zählt irgendwie nicht zu deinem irgendwie 4 Pull-Requests, die sie da gerne hätten. Genau, was zum Beispiel für einen Chapter-Marker ganz cool wäre, wäre zum Beispiel irgend so ein Test-Setup, irgend so was, was automatisch Nix-Pakete baut, was man halt so haben will, Tests, ja.
Genau.
Und hast du das in die Issue-Liste geschrieben?
Natürlich nicht. Wie sehe ich aus? Du kannst ein Jira-Ticket machen, wenn du willst, Ingo.
Ja.
Ne, habe ich natürlich nicht, weil dann müsste ich mir ja Gedanken machen, was man genau will, und
weiß man ja noch nicht.
Weiß man ja noch nicht. Mhm. Findet sich dann irgendwann, irgendwie.
Es soll einfach besser werden.
Genau, es soll einfach besser werden, sodass es alle benutzen können. Ja, so ist das. Vielleicht sollte man das Paketieren auch irgendwie trennen vom Paket selber, vom Python-Paket oder so. Fragen über Fragen. Weiß niemand so genau. Aber wichtig hier ist ja auch, Hacktoberfest findet statt.
Genau, es läuft gerade.
Könnt ihr mitmachen. Sowieso auch.
So ein Pull-Request auf jetzt gegen unser eigenes Repo.
Genau. Pull-Request und Open-Source-Software fixen ist auch ganz gut, wenn man nicht. Also ich nehme das immer als bisschen Motivation, um wieder mal Dinge zu tun.
Ja, ich auch. Ich habe das auch immer im Oktober, dass ich da eigentlich die ganzen Sachen upstreame, die ich bei mir irgendwo noch lokal zu liegen habe. Das funktioniert eigentlich ganz nett, ja.
Genau, wenn ihr irgendwie auf Arbeit irgendwie Open-Source-Software einsetzt und irgendwie Fixes nur lokal habt, das ist ja vielleicht mal eine gute Gelegenheit, die abzustreamen.
Kann ich empfehlen.
Also, macht mit.
Oktoberfest.
Oktoberfest.
Oder zumindest macht was für Open-Source-Software.
Genau, ihr müsst gar nicht damit machen, ihr könnt einfach was machen.
Genau, ihr könnt einfach Open-Source-Software machen, das reicht eigentlich.
Macht doch einfach irgendwas.
Macht doch einfach irgendwas, aber Hauptsache Open-Source.
Ja, Hauptsache was, oder ist cool.
Und was Gutes. Es muss schon gut sein. Wenn ihr Blockchain Open-Source, dann lasst es einfach.
Ja.
Dann macht vielleicht einfach nichts und geht wieder zurück zu einem Netflix.
Ja.
Bevor ihr dumme Dinge macht, macht lieber was mit nix.
Yep. Perfekt.
Gut.
So, dann irgendeine Schweizer Geschichte, irgendwas mit Glasfaser. What?
Glasfaser. Glasfaser ist gut, ne?
Ja, und ich mag Glasfaser, also mein eigenes vor allem.
Ich bin ja, das ist echt traurig. Wir haben hier nur ein Gig symmetrisch.
Ja, das ist natürlich echt groß, traurig.
Das ist natürlich, wie so ein Pleb, haben wir hier nur ein Gig symmetrisch. Und dass sich das ändert, haben wir auch schon mal in der Sendung drüber geredet. Hier die Telekom der Schweiz, die Swisscom, hat beim Netzausbau jetzt halt angefangen. Also für Glasfaser gibt es halt irgendwie so zwei Netztopologien, so eine Point-to-Point oder halt so eine Point-to-Multipoint. Mhm. Das Problem bei Point-to-Multipoint ist, dass die Swisscom sagt, das ist viel kosteneffizienter, was irgendwie nicht stimmt. Also das haben sie halt dann vorgerechnet.
Was nicht stimmt.
Ja, also sie haben das irgendwie für die öffentlichen, also für Basel gibt es wohl öffentliche Zahlen, und sie haben das da mal ausgerechnet und gesagt, ja gut, für so einen Fiber-to-the-Home-Anschluss ist Point-to-Multipoint um die 100 Franken billiger, und das sind halt irgendwie 100 Franken auf ungefähr 30 Jahre. Das ist so. Ja.
Also, aber ist billiger.
Es ist billiger. Es ist billiger, aber es ist halt nicht so viel billiger. Das Problem bei Point-to-Multipoint ist, dass es halt einfach ist, damit kleine Anbieter auszuschließen.
Ja, weil, so ein Login quasi.
Ja, genau. Du musst dann halt, das, dann gehört halt jemandem dieses, dieses Point-to-Multipoint. und das dann halt zufälligerweise die Swisscom. Und dann kannst du halt, wenn du jemanden Kunden doch auf Internet verkaufen möchtest, musst du zur Swisscom gehen und im Prinzip Traffic bei denen über ihr Zeug kaufen und dann resellen. Und bei Point-to-Point kannst du einfach hingehen und deine eigene Optik mitbringen als kleiner Anbieter und sagen, ja, wir bauen also hier jetzt mal...
Da mietest du dann nur die Faser sozusagen und kannst alles selber machen. Und bei dem anderen musst du
deren ganzen Crap
weil mindestens ein Kunde auf der anderen Seite Swisscom-Kunde ist, musst du quasi alle
weil
die gleiche Technik verwenden.
Genau, stark vereinfacht. Und das Problem dabei ist zum Beispiel auch, dass du dann natürlich limitiert bist, durch was auch immer die Swisscom gerade für Optiken da einsetzt. Bei Point-to-Point kannst du halt als kleiner Anbieter einfach hingehen und sagen, ja, ich gebe dir halt eine 25G-Optik auf meiner Seite. Und dann, wenn dein Kunde halt auch eine 25G-Optik hat, dann hast du 25G, fertig. Mhm. Geht dann halt. Und bei Point-to-Multipoint ist das halt einfach nicht möglich. Und sie haben jetzt vor der zweitletzten Instanz Recht bekommen, dass das halt wirtschaftsverzerrend ist und dass das halt, dass die Swisscom hier ihre marktbeherrschende Stellung ausnutzt und dass das halt wettbewerbsfeindlich ist. Aber sie können das leider noch eine Instanz weiterziehen.
Sag doch.
Aber werden wir sehen, ob sie das tun. Probably, weil sie sich halt einfach das leisten können.
Ja, die und gehen natürlich halt, bis zum Letzten, ist ja wohl klar. Ja.
Und wenn sie halt Recht bekommen, ist halt super praktisch, weil dann können sie sehr viel Konkurrenz sich einfach vom Hals schaffen, indem sie halt einfach Point-to-Multipoint machen und Problem solved, keine Konkurrenz. Und dann kannst du halt auch die Preisstrukturen und so machen, wie du willst. Das ist halt schon nicht so gut.
Ja.
Genau, darum. Aber ist mal ein guter Schritt in die richtige Richtung.
Mhm.
Genau. Das war jetzt vom Bundesverwaltungsgericht und dann gibt es, glaube ich, noch das Bundesverfassungsgericht oder so.
Ja, also wie in Deutschland, sozusagen. Mhm. Okay. Ja, dann.
Genau. Werden wir sehen.
Werden wir sehen. Nichts sehen werden wir bei einem anderen Lieblingsthema, was hier immer wieder aufbringt.
Nichts.
Nämlich die Zeitzonen.
Ach so.
Zeitzone.
Haben wir darüber letztes Mal geredet?
Haben wir nicht. Ich habe hier diesen Link und du musst mir jetzt erzählen, was genau alles passiert ist, weil ich bin nur so halb im Bild.
Also, folgendes.
Halb in der Zeit.
Es gab um die Zeitzone ein großes Drama.
Warst du in der falschen Zeitzone?
Nee. Quasi. Also es war angedacht, die Zeitzonen-Datenbank, die jetzt gerade verwendet wird, zu vereinfachen, in Anführungszeichen, und alle Zeitzonen, die quasi von jetzt bis 1970 die gleiche Zeitzone war, einfach quasi zu einer Zeitzone zu machen. Okay. Das Problem ist, es gibt quasi noch eigentlich? Eine...
Also was ist der Vorteil, wenn du nur dass das alles zu einer Zeitzone machst? Weniger Speicherplatz oder kannst du 3 Kilobyte sparen?
Ja,
oder?
Nee, eher so 20 Byte oder so, keine Ahnung.
Ja.
Also die Idee war quasi, das zu vereinfachen und dass quasi verschiedene Zeitzonen dann nur noch Aliase sind. Das Problem ist, es gibt ja quasi eine Zeit vor 1970, da gibt es ja auch tatsächlich Zeit, ja. Und da gab es natürlich auch Zeitzonen vor 1970 schon.
Was?
Und wenn quasi diese Vereinfachung so aufgetreten wäre, wie sie geplant war, dann könnte im Standardbild diese Timezone-Datenbank das nicht mehr richtig zuordnen. Und da waren ein paar Leute sehr unglücklich über Zeitzonen. Also quasi war das super Nerd-Rage an der Stelle. Genau, es hat sich dann quasi am Ende ergeben, dass diese Änderungen, die geplant waren, also zum Beispiel zwei Zeitzonen, Europe-Berlin und Europe-Oslo, die wären zu einer zusammengezogen worden. Und genau, das hat sich dann quasi nicht ergeben. Diese Änderung ist dann nicht mit eingeflossen in die neue Version von TZ oder TZ Data. Und alle sind wieder halbwegs glücklich, dass das nicht passiert ist. Quasi der Shitstorm ein bisschen so aufgehalten, indem quasi diese Änderungen nicht mit eingefügt wurden. Weil es halt auch für viele nicht ganz nachvollziehbar ist, warum man das jetzt wirklich braucht. Ja, also warum muss man das denn vereinfachen? Ja, man hätte, wenn man ganz, ganz wichtig diese Zeitzonen immer frisch gebraucht hätte, aber ja, die nicht so haben hätte wollen, hätte man die auch mit Make Packrat Data ist gleich Backzone bauen können und dann hätte man auch wieder diese Zeitzonen vor 1970 richtig gehabt. Aber man hätte halt quasi das Paket neu bauen müssen und nicht die binäre, also quasi das Standard, den Standardbild nehmen können.
Ja. Aber ich meine, es ist an vielen Stellen, ich musste letztens auch wieder die Zeitzone auswählen bei so einer virtuellen Konferenz, wo ich mir dann denke, ja, Europe musst du erstmal durchscrollen, dabei ist es doch völlig egal, also Europa hat irgendwie drei Zeitzonen, warum kann man die nicht einfach nehmen? Nee, sie nehmen dann wirklich auch diese ganzen Teile, die hier in TZ Data wahrscheinlich drin sind, ja, zeigen die auf einer Webseite an, du musst durchscrollen.
Ja,
das
ja.
Wäre schon schöner, wenn es einfacher wäre.
Ja, das Problem also, ist quasi, Zeit ist einfach eine Bitch, ja. Also du hast da so viele Probleme jedes Mal und wenn dann die Leute anfangen so, ja, wir haben schon Sommer- und Winterzeit bei uns, aber wir nicht. Und dann so, oh scheiße, gleiche unterschiedliche Zeitzonen auf einmal geworden, obwohl es eigentlich gerade noch die gleiche Zeit hat, aber dann im halben Jahr nicht mehr. Und das ist genau das Problem, was du da versuchst immer Sisyphus-Arbeit quasi abzubilden, ja. Weil das ist ja quasi nichts anderes, als quasi die ganze Zeit zu versuchen, irgendwie der Wahrheit hinterher zu rennen und dann das so gut wie möglich abzubilden.
Kann uns ja auch noch drohen, dass demnächst, was weiß ich, Europe Amsterdam und Europe Berlin und Europe Oslo tatsächlich unterschiedliche Zeitzonen sind, weil der eine irgendwie meint, ja, Normalzeit ist cool und irgendwer auf die bescheuerte Idee kommt und meint, Sommerzeit ist viel besser.
Nicht Normalzeit. Unnormalzeit.
Genau, die Unnormalzeit ist viel besser. Von dem her, ja.
Gucken wir mal. Tja, was passiert da? Was ist denn da gerade der letzte Stand zu diesem?
Nix. Das haben nix. Sie einigen sich nicht. Nee,
haben also, aufgehört.
Lassen wir das. Es hätte ja letztes Jahr schon geklärt werden sollen, aber ich meine, wir machen das jetzt so lange, bis die Politiker sich einig sind. Wahrscheinlich
also nie.
Ja, wir glauben genau. Nicht toll. An Zeit. Zeit findet hier nicht ja, statt.
Genau.
Genau. Wir fordern die Abschaffung der Zeit.
Der Zeitung?
Mit der Zeit.
Nee, der Zeit, einfach der Zeit.
Okay.
So, wie wir ja. Sie halt kennen.
Finde ich gut. Bin ich
genug
dagegen.
Zeit gehabt. Irgendwann muss ja auch mal genug Zeit gewesen sein.
Genau, ihr hattet genug Zeit gehabt, jetzt könnt ihr mal aufhören, Zeit zu haben.
Ja. Wer braucht denn Zeit vor 1970 so? Also was ist der Use Case, dass du sagst, so, ja, mich interessiert echt, was irgendwie vor 1970 für eine Zeit an diesem Ort, in diesem Land gewesen ist?
Ja, das, wenn du
Zeitnerds?
Zeitnerds, ja. Also, das habe ich ja schon gesagt, ja.
Ja, aber ich habe gerade ein bisschen Mühe, mir einen Use Case dafür auszudenken, aber es gibt es bestimmt.
Also die Information hast du halt und wenn du sie jetzt hast, kannst du sie auch behalten. Das war quasi die Trivia dazu. Wir haben jetzt so okay. Toll diese ganzen Zeitdinge gesammelt und so schön zusammengeschrieben, wie alles ist und dann sagen sie, oh nee, eigentlich ist das gar nicht so wichtig. Ist ja auch komisch.
Ja, also ich freue mich immer, wenn dieses Time Zone Announcement Update Mail kommt.
Ja, die ist nice, oder? Habe ich doch gesagt. Ja, eine der besten Mailinglisten und die ist echt selten. Aber die landet bei mir tatsächlich in der Inbox. Also ich habe ganz, ganz viel Zeug, was weggefiltert ist, aber das Ding ist in der Inbox.
Ja, das kommt so selten und dann freust dich jemand und kannst schauen, was Leute für Zeiten gefixt
endlich
haben.
Mal Zeit.
Ja, das ist so gut.
Ja, nee, und dann, wie gesagt, auch politisches Weltgeschehen wird da halt quasi abgebildet, wo dann Nord- und Südkorea sich irgendwie in der Zeitzone angepasst haben oder so.
Ja. Oder auch wieder nicht, ja.
Ja, nee, ist sehr, sehr cool einfach. Oder wo dann die einen gesagt
oder
haben, okay.
Insel.
Ja.
eine Insel mal von dem einen, von einem Datum ins nächste Datum wechselt, einfach weil wir sind ja auch an der Datumsgrenze, hey, lass es mal einen Tag vorspringen oder einen Tag zurückspringen.
Ja, oder wenn du dann quasi siehst, dass sich irgendwelche Sachen an die japanische Zeitzone einfach anpassen, weil sie sagen, ja, wir machen mit den Handeln und machen heute gleichzeitig. Das ist halt einfach so. Ist schon cool. Also wie gesagt, TZ-Data, gute Sache.
Beste Sache. Ja. Genau, ich habe hier noch einen Twitter-Thread, wo jemand das versucht hat zusammenzufassen, was hier das Drama genau ist.
Falls ihr es jetzt bei uns nicht verstanden habt, lest es doch mal
genau,
bitte danach.
Genau, es erklärt sich irgendwie nicht. Ja, keine Ahnung. Ja. Es ist einfach, also ja, ich glaube, entweder ihr seid aware und dann wisst ihr das schon, oder es ist halt auch einfach nicht so wichtig. könnte sein, aber da kann man noch mal im Detail irgendwie in diesem Twitter-Thread, der ziemlich lang ist, irgendwie nachschauen, was, wer, was, warum, ohne sich irgendwie da stundenlang durch das Mailing-Archive zu graben, um herauszufinden, warum das jetzt ein Drama ist.
Es ging, also über die Announcement-Mailing-Liste ging das auch gar nicht, das Drama so raus, aber da gab es, glaube ich, noch diese andere.
Ja, es gibt irgendwie diese andere Mailing-Liste.
Genau, aber das ist mir zu hektisch da, deswegen.
Genau.
Das Announcement.
Genau, das, ja, im Announcement ist halt nicht drin, aber es gibt diese andere Zeit-TZ-Mailing-Liste.
Genau.
Und der Tony Finch, da hat das irgendwie, der ist da wohl drauf und aware.
Mhm.
Der hat da mal irgendwelche, ja.
Aber diesen anderen Tweet, den ihr habt mit aus 3 und 5 Zeitzonen, die sie dann nur in ihrem Sommer sozusagen haben und sie dann auch eine Zeitzone haben, von der du, wenn du nach Westen gehst, dann tatsächlich die Zeit vorstellen musst, schon ein bisschen lustig.
Es ja. gibt ja auch so Reservate in den USA, die dann quasi eine andere Zeitzone haben als das Drumherum. Ja, was dann echt super weird ist. Also gehst quasi nach Norden, hast eine andere Zeit oder nach Süden, hast eine andere Zeit. Ja, ist ein bisschen weird. Ja. Aber Zeitzonen sind immer gut, ja. Also es ist quasi, hast immer was zu erzählen, was quasi so weirder Shit auf der Welt passiert. Und genau. Das ist halt kein technisches Problem, das ist ein rein politisches Problem.
Jupp. Ja, genau. Und ja, wie Ingo angetönt hat, es gibt hier diesen, den ich letztens gesehen habe, der passt hier gut dazu. Ja, Australien hat aktuell wieder 5 Time Zones. Weiß ich halt auch nicht, ja. Weil sie halt Daylight Saving Time haben, also nicht Normalzeit. Und wenn sie Normalzeit haben, haben sie halt 3 Zeitzonen, was irgendwie Sinn macht, irgendwie sinnvoll ist. Dieses sieht auch recht sinnvoll und recht einfach aus. Aber
naja, man könnte diese halbe Stunde könnte man auch noch, man könnte irgendwie noch,
ja.
Weiß ich nicht, links und rechts einfach
links
in
und
die
rechts
Mitte zusammenbringen oder so.
Ja, aber ja. Von mir aus, also Australien ist halt eine große Insel, ist keine Insel übrigens, Fun Fact.
Sondern
weil,
Kontinent einfach.
Ja, genau.
Ja,
ich glaube
schon auch eine Insel.
Nee,
ist ein Kontinent.
Nee, das ist eben der Fun Fact, eine Insel kann kein Kontinent sein. Ein Kontinent kann keine Insel sein. Du kannst nicht beides sein.
Echt?
Ja.
Ja, darum wäre alles eine Insel. Das wäre Quatsch, oder?
Also ich meine, genau. sind ja auch, wie du siehst, auf diesem Bild mindestens 2 Inseln oder 3, 4, 5 Inseln.
Ja,
oder?
Es hat auch Inseln rundherum. Aber Australien selber ist keine Insel. Ja.
Also ich habe gerade mal ganz kurz auf die Mailingliste geschaut, wo jemand das quasi problematisiert hat, dieses Prä-1970, und der Hauptgrund ist wohl Astronomie.
Ah, ja.
Und da hast du ja quasi Sachen von vor 1970 zu bestimmten Zeiten, und da willst du ja wissen, was da, welche Zeit es denn da wirklich ist, damit du die Dinge irgendwie übereinander halten kannst.
Ja, das
Macht Sinn.
Macht Sinn, ja.
Also, wenn man jetzt so ganz kurz darüber nachdenkt. Ist es
nicht mein Use Case oder so?
Aber es ist ein Use Case.
Gehabt, aber ja, sehe ich ein. Ja, und für die, ja. für die Leute, ja, 3 Bytes zu sparen, sehe ich irgendwie nicht. Also ja.
Nee, also das den, also ich, Festplatten werden eher größer als kleiner gerade.
Ja.
Das denke ich, kann man ja sagen. Und halt die Timezone-Data-Datenbank, die ist jetzt auch nicht das größte Paket auf meinem Computer, mehr so ein Docker-Container, der einfach alles mitzieht die ganze Zeit.
Ja, oder irgend so ein Snap oder so ein Flatpak, was einfach irgendwie 15 Mal die gleiche Library wieder runterlädt, das irgendwie. Ja, das ist auch egal, wie groß deine Timezone. Da können sie noch irgendwie ein Cat-GIF reinpacken ins Paket oder so. Für gute Laune.
Das ist, stimmt.
Demnächst hast du wieder ein Logo mehr auf deiner Festplatte. Also auch die brauchen wahrscheinlich mehr Platz als die Timezone-Data. Mhm. Weil es gibt neue Logos für USB-C, lese ich hier gerade.
Yep. Ja. Neue Logos, ist mal wieder soweit. Das ist quasi neuer USB-C-Standard, neuer USB-C-Logo, das weißt du ja.
Ja, okay.
Wird es besser oder schlimmer? Haben sie dann vielleicht wieder die gleichen Logos, aber ein bisschen anders und dann fünf verschiedene?
Nee, die sind tatsächlich anders.
Die sehen jetzt echt anders aus.
Die sehen komplett anders aus und das ist quasi ihr Cheat-Move gegen, es wird total verwirrt. Einfach, unsere Logos sehen ganz anders aus, kann man gar nicht mehr kaputt machen jetzt.
Genau, weil du hast jetzt auf jeden Fall noch dran stehen, wenn sie irgendwie 240 Watt laden können irgendwie. Ja. Sowas gab es ja, die Unterschreitung gab es ja vorher gar nicht.
Ja.
Und wenn sie 40
Gigabit tatsächlich einfach die Zahlen groß dran geschrieben. Und auch wie viel Gigabit quasi über dieses Kabel gibt es jetzt ein extra Logo für. Und ja, also sie haben es. Die Überschrift von Ars Technica ist USB IF once again trying to logo its way out of the USB-C confusion. Finde ich eigentlich sehr gut. Ja. Beschreibt es relativ gut.
Ja. Ja. Sehen jetzt auch nicht besonders hübsch aus, ne?
Nee, das geht, glaube ich, auch gar nicht so viel darum. Ja. Sondern es geht mehr darum, dass sie jetzt quasi Logos haben, die dann irgendwie Zahlen haben und dann kannst du die Zahlen vergleichen, ob die deine Zahlen zu denen passen, was du auch für Zahlen brauchst.
Hm. Also entweder steht es 40 oder 240 drauf.
Genau.
Ja. Sehr schön. Okay, gut.
Oder 40 und 240 untereinander.
Ja, genau. Und vielleicht steht USB drauf und vielleicht auch nicht. Könnt ihr euch das aussuchen.
Aber auf jeden Fall die beiden Zahlen dann. Wenn du beide Zahlen brauchst, müssen beide Zahlen draufstehen. Ach so, nee. Hat nur 2 Sternchen. Keine Ahnung.
Ja,
gut. Achso, nee, doch. Das passt, das passt.
Ja, ja, aber zusätzlich sind ja die alten Logos auch noch alle da. Das heißt also, du musst drauf gucken und dann noch überlegen, sind das alte, sind das neue Logos und was bedeutet das überhaupt? Von dem her, viel Spaß, neue Logos, mehr Festplattenplatz, mehr Konfusion auf jeden Fall.
Ja, vielleicht so. Ein bisschen besser geworden. Ich finde, mit den Zahlen ist okay, weil dann kannst du einfach gucken, passen die Zahlen zu den Zahlen, die ich brauche.
Ja, aber das war da vorher auch schon so.
Du konntest da stand USB 3 und 3.1 und 3.2 und Power Delivery und keine Ahnung, und sich andere magische Dinge, die sich überlegt haben.
Genau, und Gen 1, Gen 2, Gen 30.
Genau, also da ist es wirklich besser geworden. Aber hier finde ich es jetzt nicht so schlimm.
Hm. Naja. Das ist dann immer noch die Frage. Das, was draufsteht, dann auch wirklich immer drin ist.
Ja. So. Ein Kommentar sagt, wow, they're not labeling them really, really super duper fast and a whole lot of power. Das hätte man tatsächlich erwartet, ja.
Ja, super speed, genau.
Super duper ultra.
Ultra super speed.
Mhm. Master Deluxe Speed 3000 plus.
Kommen wir zu eBay. eBay Kleinanzeigen, was eBay. Ja gar nicht mehr eBay gehört.
Top eBay, ja, gerne wieder.
Ja, eBay Kleinanzeigen hat jetzt tatsächlich angefangen, was an ihrer Webseite zu ändern, nachdem sie jetzt gekauft wurden. Und zwar führen sie SMS-Verifizierung ein, so wie quasi Google. Ja? So ein quasi kleines Google. Ja, für Kleinanzeigen. Also.
Der ist ja auch im Namen, ne? Macht Sinn.
Ja, ist auch ein kleines eBay für Kleinanzeigen quasi.
Kleines eBay für zwischendurch.
Ja, genau, das kleines eBay für zwischendurch. Es hat wohl ein bisschen dieses Spammen und quasi diese Bot-Zugriffe dort zu sehr zugenommen in letzter Zeit, beziehungsweise quasi schon immer. Aber jetzt haben sie versucht, das ein bisschen einzudämmen mit SMS-Verifizierung. Das heißt, du brauchst quasi eine Telefonnummer, was es jetzt den 0815 Spammer ein bisschen schwieriger macht. Genau, ja. Er braucht dann quasi noch eine Telefonnummer und muss die verifizieren und erst dann kann er seinen Spambot-Account aufmachen.
Ja. Ja, aber die Hürde kann man schon mal einbauen.
Das ja. Nee, ist schon in Ordnung, finde ich auch. Schutz vor sexueller Belästigung anscheinend, das ist schon weird, was da quasi abging, ey.
Ja, ich habe keine Lust mehr, Sachen auf eBay Kleinanzeigen zu stellen.
Das ach doch, so. Ist witzig. Ja, du musst halt schauen, quasi, dass, also am besten holst du irgendwas von, also erstens, die Sachen dürfen nicht teuer sein, also irgendwas Großes würde ich da niemals kaufen. Zweitens, guckst einfach quasi, wie lange die Leute ihren Account schon haben, ja, dann kann man relativ gut einschätzen, was das für eine Person ist oder was das für jemand sein könnte. Und drittens, schaust einfach, dass du, wenn es denn doch teurer sein sollte, dass du halt mit PayPal normal oder halt mit irgendwas anderem, was dir eine Versicherung gibt, zu bezahlen. Und bezahlst dann halt irgendwie 3% mehr oder was das sind. Von daher, ach, ich finde es in Ordnung.
Gut. Dann, ich habe keine Ahnung. Achso, kommen wir zu Facebook.
Jetzt zum großen.
Jetzt kommen wir zu Facebook. Ich habe es nicht so richtig gemerkt, würde die Tagesschau nicht irgendwie Eilmeldungen bringen, nach dem Motto, Facebook ist ausgefallen.
Achtung, Facebook ist down, alle so, ups.
Was? Hätte ich wahrscheinlich, würde es Twitter nicht geben, hätte ich gar nicht gemerkt, dass irgendwie, weil ich tatsächlich nichts von Facebook benutze, also nichts täglich und also.
Ja, ich habe es tatsächlich auch nicht mitbekommen,
Ich benutze kein WhatsApp, ich benutze kein Insta, ich benutze kein Facebook. Deswegen war das so, okay.
Ich hab's tatsächlich, gemerkt ist vielleicht ein großes Wort. Ich hab so ein paar wenige Leute, die ich primär über WhatsApp erreiche. Und darum habe ich halt irgendwie noch so einen WhatsApp-Account. Und ich hab da einer dieser Personen, die ich halt so primär über WhatsApp erreiche, halt irgendwas geschrieben. Und dann WhatsApp ist ja wie alle diese anderen komischen Messenger, zeigt dir ja so an, so ein Delivery-Status und dann war der immer auf irgendwie nicht gesendet. Und ich habe mich halt so kurz gefragt, so ja, keine Ahnung, weiß ich nicht, App zu, App neu auf, immer noch so. Dann habe ich es einfach wieder weggelegt, weil es mir auch egal. Stellt sich raus, war wohl down, aber sonst habe ich das auch echt null mitbekommen. Und wenn das nachher nicht irgendwie groß in Medien, ich hätte es vermutlich nicht mal richtig gemerkt, weil halt ist halt später raus, okay.
Ich habe es tatsächlich auch an keiner Stelle mitbekommen.
Ist halt so.
Ich hatte auch keinen Link, der jetzt irgendwie gebrochen wäre oder so, sondern es war einfach alles wie immer, bis auf die ganzen News dazu.
Hätten sich nicht alle auf Twitter beschwert. Lustig fand ich ja die Nachricht, dass irgendwie SMS in den paar Stunden irgendwie hochgegangen ist. Irgendwie, keine Ahnung, Telekom, Vodafone, irgendwie haben alle gesagt, wir haben irgendwie einen Anstieg von 400-800% an SMS-Volumen gehabt. Das fand ich ein bisschen witzig. Aber abgesehen davon ist mir das ein bisschen am Arsch vorbeigegangen. Ja. Außer jetzt natürlich der Postmortem. Ich weiß nicht, da kam ein bisschen was. Beziehungsweise ich habe vorher auch so ein, irgendjemand hat getwittert, ich weiß nicht, ob der bei Facebook arbeitet oder wie der an seine Informationen gekommen ist, aber auf jeden Fall gesagt, irgendwie Facebook BGP Routen sind einfach komplett vom Internet verschwunden und da kommt man so ein bisschen in so ein Bootstrapping-Problem rein, wenn man seine eigenen DNS-Server in diesem Bereich hat, seine komplette Kommunikation in dem Bereich drin hat, sozusagen keine externen Tools verwendet. Ja. Wenn sich natürlich alle Facebook-Mitarbeiter nur über Facebook und WhatsApp erreichen und Insta, dann ist es schwierig, die Teamkommunikation aufzurichten.
Unsere Teamkommunikation läuft über Instagram. Guck mal, schön Bikini an.
Naja. Jo. Weiß nicht, hast du das noch, wie man das gehört davon oder gelesen?
Ja, also es gibt dieses offizielle, Facebook ist natürlich wieder mal ein bisschen
schwach zugeknöpft.
Hm. Ja, genau. Ihr Postmortem ist so, ja.
Es war kaputt, jetzt geht's wieder.
Genau. Und we want to make clear that there was no malicious activity behind this outage, was genau wäre, ja, was ich sagen würde, wenn es irgendjemand malicious gemacht hat, aber nun gut. Ja. Können Sie natürlich behaupten.
Malicious activity.
Genau. Niemand hat es mit Absicht verursacht, war kein Hacker an Bord, sondern wir waren einfach zu doof, unser Zeug zu konfigurieren.
Genau. Ja, doof. Ja, kann halt passieren. Es gibt ein ziemlich guten Write-up von Cloudflare.
Witzigerweise, das kommt das Postmortem für Facebook von Cloudflare. Das ist irgendwie sehr witzig.
Genau, und da sie beschreiben halt, was sie von außen sehen. Und stellt sich halt raus, was halt irgendwie wohl passiert ist, dass sie jetzt ist die Frage, wie viel das wir hier erklären wollen, ne?
Erzähl doch mal.
Keine Ahnung. Also ich habe absolut keine Ahnung davon.
Läuft. Wow. Dann erzähl mal weiter.
Genau. Ich habe hier diesen Artikel gelesen, das ist mein ganzes Wissen. Genau. Wie wir ja alle wissen, gibt es diese Autonomous Systems im Internet, ne?
AS.
Diese AS. Und dann bekommst du so eine AS-Nummer und dann bist du irgendwie so ein AS.
So ein AS.
So ein AS. Genau. So ein Autonomous System. Und darin kannst du dein Routing und so machen, wie du willst. Nee, natürlich auch nach RFCs und so. Aber auf jeden Fall, diese AS zusammen bilden da halt dann das Internet.
Korrekt.
Und das Protokoll, was dazwischen verwendet wird, zwischen diesen AS zum halt announcen, wer was kann und wer welche Dinge kennt, ist halt dieses BGP, das Border Gateway Protocol. Mhm. Und das ist auch immer wieder mal ein Thema, weil das Protokoll ist halt wie viele dieser Protokolle, ich glaube von, lass mich
aus
raten,
den Urzeiten.
80er vielleicht.
Schon ein bisschen
oder
länger,
so.
Ja, ja.
Das ist halt auch eines dieser richtig alten Protokolle, wo man halt Protokolle gebaut hat und davon ausgegangen ist, man kann ja eigentlich allen Leuten trusten.
Mhm. Und man kann halt in der Mitte vertrauen. Alles cool.
Genau. Quasi. Es spielen nur coole Leute mit, nur coole Leute machen ASN und niemand hat die Absicht, hier das ganze Internet kaputt zu machen.
Ja. Genau. Wir erinnern uns an den Fall, als irgendwie, was der Iran oder so gesagt hat, ich kenne den schnellsten Weg zu Google, YouTube und Co. Bitte
hat
alle
sich dann selber gededost.
Er hat sich selber gededost und wirklich das
komplette Internet
umgebogen, alles lahmgelegt hat und alles zu sich umgeleitet hat, ja.
Genau, es ist beschrieben, also ich habe hier mal Wikipedia aufgemacht, RFC 1105 und das ist 1989 und gebraucht wird es seit 1994. Und übrigens, Fun Fact, IPv6 BGP definiert in RFC 1883 seit 1995. Also
schon relativ frisch eigentlich.
Genau.
Ist ja gerade mal 25 Jahre alt, ich meine.
Ja. Genau.
Ja, nix.
Könnte man mal vielleicht, ja. Aber das ist ein anderes Thema, wir schweifen ab. Genau, haben wir hier diese ASINs und dann über BGP sagst du halt, ich bin hier dieses ASIN und ich kenne diese Dinge. Kannst halt Routen announcen und sagen, ja, irgendwie, hier gibt's halt meine DNS-Server und so. Und was wohl passiert ist, dass Facebook irgendwann einfach aufgehört hat, ihre DNS-Prefixes zu announcen. Das heißt, du kannst die dann halt nicht mehr erreichen. Und ja, wenn du aufhörst, dein DNS zu announcen, dann ist es halt down. Und das Problem, was hier Ingo dann auch hier im Thread, wenn du halt alles interne Tools für alles benutzt, ist halt, dann hast du dieses Bootstrapping-Problem. Mhm. Ja. Und auch ein lustiges, weiß ich gar nicht, ob wir das hier auch in der Liste haben, was lustiger Effekt war zum Beispiel, wenn du diesen Google DNS verwendet hast, der ist tatsächlich super langsam geworden, weil der halt super viele Retries auf Facebook-Dinge hatte. Und halt viele Leute diesen DNS benutzen und dann viele Leute sehr viel mehr Requests machen als normal.
5 für 5.
Ja, und halt Dinge, die im Hintergrund einfach versuchen zu connecten. Ne?
Genau, oder Computer, die das quasi die ganze Zeit normalerweise machen würden.
Genau, irgendwelche Software, die im Hintergrund halt die ganze Zeit versucht zu connecten und dann halt failt. WhatsApp zum Beispiel, nehme ich jetzt mal an. So ein Beispiel, was dann halt im Hintergrund versucht, mit den WhatsApp-Servern zu sprechen, und wenn es halt failt, dann hat es halt ein Timeout, aber dann versucht es das halt auch wieder mal. Ja, darum Internet dezentralisieren, selber DNS hosten, selber ja.
Selber eigene Probleme haben, toll.
Selber eigene Probleme haben. Aber halt dann, das, ja, der Vorteil davon ist halt, bei dezentral, ne, hast du halt dezentrale Probleme. Und
wenn ich ein bisschen Probleme und dann hat quasi es besser.
Ja, wenn ich ein bisschen Probleme habe, ist halt nicht irgendwie Messaging für Millionen von Leuten down.
Sondern nur von 3. Oder nur eigentlich von, nur von dir.
Ja, eigentlich nur von mir. Aber genau, das ist dann nicht so schlimm wie von allen. Genau, das war Facebook. Und ja, schwach von Facebook, dass sie keinen coolen Postmortem haben, dass der coole Postmortem vom Cloudflare ist, aber
so ist halt manchmal. Facebook so ist ja nicht cool.
Was will so ist machen? Halt.
Ja, sehr schön. Gut, auch schön ist, was wir alle nicht gelesen haben, aber trotzdem nur so News geschafft hat. Schwungrad statt Akkus. Mhm. Ihr könnt es euch einfach mal selber durchlesen.
Okay,
also Windstrom wird irgendwie mit einem riesen Schwungrad gespeichert.
Ah, ja.
Wir haben es nicht gelesen, ich weiß nicht, wer es reingetan hat. Ist bestimmt eine wundervolle.
Okay, alles klar. Und jetzt, dann ist fertig, oder was? Und
dann hat dann man ist das. Fertig, ja.
Und wie, was ist da der Wirkungsgrad? Also.
Leute, woher soll ich denn das wissen? Lest es dir doch selber.
Du kannst ja einfach was lügen jetzt, wenn ich die frage.
Der Wirkungsgrad ist bestimmt besser, als es gar nicht zu benutzen, das, den Windstrom, weil man ihn gerade nicht wegkriegt. Ja, du kriegst, sie müssen ja diese Windräder alle ausstellen, weil irgendwie die Bayern und Hessen irgendwie dagegen sind, dass man endlich mal die Stromtrassen baut. Von dem her immer noch besser, das ins Schwungrad zu packen, als es gar nicht zu benutzen. So.
Also Schwungrad hat wohl eine Effizienz von 85-90%, was echt nicht so schlecht wäre eigentlich.
Siehst du, finden wir super. Genau. Gibt es auch irgendwie YouTube-Videos, sehe ich hier, alles wunderbar. Guckt
genau,
euch das an.
Und mehr Ladezyklen, eigentlich alles cool. Das heißt, jeder braucht sich bei sich im Keller quasi so ein riesiges Schwungrad dann.
Ja.
Also ich find's nicht so eine schlechte Idee, aber ja. Das ist halt immer dieses Ding, ist halt noch nicht fertig, ja. Es hat quasi jemand mal einen Prototyp gemacht und jetzt
jetzt hat jemand einen großen Prototyp gemacht, oder? Das ist das, ja, was genau. In diesem Artikel steht. Jemand
genau,
hat einen großen
500
Prototyp
Kilowatt
gemacht.
Schwungrad hat jemand, hat quasi irgendeine Uni oder so gemacht.
Ja, nice. Ja, TU Dresden steht irgendwo in der Oberlausitz das Ding rum.
8 also. Meter Höhe, holy shit, hey.
Ja.
Tonnenschwere Rotationskörper, vielleicht doch nichts für den Keller, ich weiß nicht. Ich weiß auch gar nicht, wie laut es ist und so.
Ja, und ob es dann alles vibriert, das Haus vibriert.
Achso, ja, na klar, es schwingt dann, oder? Das ist ja nicht mal das fucking Schwungrad.
Ja. Genau, dann bewegt sich dein Haus immer von rechts nach links und allen wird schlechter drin. Lass
das
mal das.
Das wäre echt super nervig. Vielleicht doch kein Schwungrad. Ah doch, nee, gucken wir einfach mal, aber ist halt nicht fertig. Ist ja quasi wie jede neue Akkutechnologie, ist halt quasi noch nicht fertig. Haben sie jetzt erstmal eine tolle Idee gehabt.
Ja. Aber ich meine, ja, ist doch gut.
Darf ja, ich finde es auch in Ordnung.
Nicht so eine tolle Idee hat Microsoft. Microsoft will nämlich, dass ja alle in die Cloud geht. Also das wollen sie schon länger, aber jetzt sagen sie es auch immer mehr. Also eigentlich will Microsoft, dass alle Software bis 2025 dann mal sich in die Cloud verabschiedet. Und wenn man so eine Kommune ist oder auch nur, keine Ahnung, eine Firma, will man vielleicht gar nicht alles in der Cloud haben. Hat man aber Pech gehabt bei Microsoft und deswegen sagt die Open Source Business Alliance, ist der Bundesverband, in dem sozusagen alle Linux-Unternehmen, alle, die irgendwas mit Open Source machen in Deutschland, sich zusammengetan haben, die sagen, das ist Bepfui und wollen jetzt nochmal alle drauf aufklären, dass Microsoft das vorhat und vielleicht man dann doch mal lieber auf Open-Source-Angebote umsteigen sollte. Also, redet mit euren Arbeitgebern. Ich werde das übernächste Woche auch wieder tun. Ich bin auch in so einer Kommission, die sich ja so ein bisschen angucken wollte, Microsoft-Alternativen, aber das wurde natürlich auch alles zerredet, wie es immer so ist. Mhm. Mal gespannt, ob wir da, ich werde das wahrscheinlich auch nochmal jetzt anbringen, dass das irgendwie alles uncool ist. Mal gucken. Bis das durchdringt, dauert immer so seine Zeit. Es gibt immer noch irgendwie Einrichtungen, die auf Microsoft Exchange umsteigen, ja, von was anderem dahin migrieren, wo ich mir echt den Kopf, also Brettkopf, ihr wisst, das, ja, wird dann als großer Erfolg gefeiert und ich denke mir, das habt ihr doch nicht mehr alle. Ja, gut, also mit so einem Scheiß schlag ich mich rum. Ja.
Tja, mein Beileid.
Deswegen, ich finde es total gut, dass die Business, das Open Source Business Alliance, der Name ist nicht so catchy irgendwie. Ich meine, sie haben sich ja jetzt noch, ja, vorher der andere Linux-Verband, mit dem sie zusammengesagt haben, hieß Live, das war irgendwie noch ein bisschen, bisschen netter. Aber sie haben sich jetzt auch Bundesverband für digitale Souveränität genannt.
Wie wird das dann abgekürzt?
Weiß ich nicht.
BS.
Ja, gut, das ist in Deutschland ja bei allen
Business, würde ich sagen.
Veranstaltungen so. Mhm. Gut, also Kampf gegen Microsoft, weil wir wollen nicht alle in die Cloud.
Ach so, Mimimi, ja, stimmt, der Woche. Die machen ja den nächsten Schritt, jetzt nicht nur überall ihr Microsoft Bullshit Software, sondern auch noch überall Cloud.
Ja, du musst demnächst auch irgendwie, wenn du, ich glaube, das ist auch bei Windows 11, wir kommen ja auch gleich. Ich ziehe mal kurz den. Kurz Lesefuhr machen. Ich habe nachher noch Windows 11.
Nein.
Ich sag das jetzt. Ach. Ich kann ja nichts weiter dazu sagen, außer Windows 11 ist ein blödes Replacement für Windows 10 und auch da wollen sie ja irgendwie einen Cloud-Zwang einführen, dass du nur noch einen, wenn du dich einloggst, quasi das nur noch mit diesem Online-Account machen kannst von Microsoft und gar keinen lokalen Account mehr hast, außer du hast halt die Windows Pro-Version oder so. Also du kannst dich demnächst an deinem eigenen Rechner nur noch einloggen, wenn du ein Online-Microsoft-Konto hast. Super Idee, Leute. Wunderbar. So brauchen wir.
Niemand hat danach gefragt.
Nope. Ja, aber das macht Microsoft halt so.
Okay, das heißt.
Ja. Genau, nichts mehr mit lokalen Accounts. Bitte muss ich im Internet eingeloggt werden, damit
genau,
du in deinem lokalen Rechner
kannst. Genau, den Cloud LDAP verbinden, bitte.
Ja. Gut, dann kommen wir zum Mimimi der Woche.
Mhm.
Irgendjemand hat Headspace, was?
Was ist ein Headspace?
Space.
Weiß ich nicht.
Chapter, muss ich jetzt nochmal drücken oder nicht?
Ja, du musst zweimal drücken.
Ja, ich habe jetzt zweimal gedrückt, aber ich weiß nicht, ob ich immer noch.
Du kannst oben drauf drücken, dann siehst du, wo du gerade bist. Mit Linksklick auf das
Chapter. Mit Linksklick. Nee?
Doch.
Da steht Save?
Nee, nicht Rechtsklick, mein Linksklick.
Ja, ich sehe ein Trackpad, das ist alles nicht so einfach. Currently, Mimimi der Woche.
Ja, doch, passt doch, dann sind wir richtig.
Ja, siehst du, hab ich.
Zack, direkt die Features eingebaut, die du brauchst.
Voll krass.
Krass.
Hier, genau, ist nur ein halbes Mimimi. Und zwar, ich benutze ja dieses Headspace für Guided Meditation. Und.
Was war das aber?
Guided Meditation? Meditation?
Ja, aber nicht einschlafen kann oder was?
Nein. Nee, hat nicht, also.
Haben wir darüber geredet?
Also stell dir vor, du sitzt so rum und denkst so, statt hier einen dummen Podcast zu hören, könnte ich meditieren, ne?
Also.
Kannst du dir das vorstellen?
Nee, kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, aber
okay,
ich glaube, ich würde lieber einen dummen Podcast hören.
Find ich auch schwierig, aber soll es geben, ne?
Okay, alles klar, erzähl mir mehr.
Und dann, wenn du dich einfach hinsetzt und meditieren möchtest und dann machst du ja irgendwie so vielleicht die Augen zu und so, und dann weißt du ja gar nicht, wann du aufhören musst. Und dafür gibt es Headspace, was dir dann halt nach 20 Minuten oder so sagt, so hey, ist jetzt fertig. Und sagt dir natürlich
eine Uhr.
Quasi eine Uhr, aber es sagt dir halt während diesen 20 Minuten auch, was du tun sollst und wie du meditieren sollst und wie das funktioniert überhaupt mit Meditieren, weil du kannst dir das ja nicht vorstellen. Und dafür gibt es eine App.
Die heißt Headspace. Cool.
Und,
okay, alles klar, was ist denn jetzt das Problem?
Genau. Und die trackt natürlich auch, wie häufig du das machst und wie viel Zeit und blablub, weil es ja eine App oder so eine Timekeeping-App kannst du natürlich sagen, so, du hast jeden Tag 20 Minuten meditiert.
Ja, okay, ist klar.
Genau, und dann kannst du auch sagen, du machst das jetzt schon die letzten, keine Ahnung, wie viele Tage, ne? Und dann, wie das halt mit Software so ist, Software ist kaputt, manchmal funktioniert es nicht richtig. Und dann hat es bei mir nicht richtig funktioniert und dann hat es gesagt so, ja, du hast irgendwie...
Zu wenig meditiert, meditier härter.
Nee, dann hat es gesagt natürlich so, du hast nur irgendwie die letzten 2 Tage am Stück meditiert. Und dann habe ich rum...
Was hat das hier gesagt? Du hast gesagt, die letzten 2 Tage meditiert hast.
Ja.
Okay, nice. Krass.
Du weißt, was ich meine, ne? Achievement unlocked. Und ich meine... Gibt nichts wichtiger als meaningless Achievements in so Apps für mich in meinem Leben.
Wichtig, und
darum habe ich natürlich wie so ein richtiger Millennial auf Twitter rumgeheult. Stellt sich raus, der Support kann das tatsächlich resetten.
Okay.
Gute Sache.
Das heißt, der hat jetzt quasi gesagt, du hast gar nicht 2 Tage am Stück meditiert.
Genau, die haben natürlich, ja, genau.
Das ist ja schade eigentlich. Das heißt, du hast auch dein Achievement verloren dann.
Nee, es hat mir, ich hatte vorher halt irgendwie 300 Tage irgendwas oder 400 Tage irgendwas und die habe ich jetzt wieder und nicht nur 2.
Ah, okay, alles klar.
Weil.
Ach so, ich habe gedacht, die App hat gesagt, dass du 2 Tage am Stück meditiert hast und das dafür hast du ein Achievement bekommen und nicht, dass du anstatt 300 Tagen nur 2 Tage meditiert hast. Okay,
nee, es macht halt so ein Streak-Ding, sie, ne? Und, den hatte ich halt verloren und der war halt ziemlich hoch und dann habe ich halt rumgeheult. Und dann
deine Fake-Internet-Points, die da alle verloren gegangen sind.
Genau, ich habe alle meine Fake-Internet-Points verloren und dann habe ich halt rumgeheult und dann... Und
jetzt hast du die Fake-Internet-Points wieder, zum Glück.
Und der Support ist da echt, du kannst den einfach, schreiben.
Sagen, ich hätte gerne nochmal 200 Fake-Internet-Points.
Genau, und die sind voll nett und sagen so, ja, okay, hier hast du Fake-Internet-Points.
Gibt es denn irgendein Achievement, wenn du 365 Tage meditiert hast?
Was? Ich glaube nicht, nein.
Warum also, es nicht? Gibt deswegen keine findest du heute eins geben.
Das Achievement ist einfach, du siehst das halt da in der App, kannst du halt schauen, wie lange du das nicht. Schon machst. Doch, es reicht mir. Reicht mir als Fake-Internet-Points.
Na gut, du bist sehr einfach zufriedenzustellen. Ich brauche da Achievements, das reicht mir nicht.
Ja.
Okay, alles klar, das heißt, du hast quasi den Supporter belästigt wegen deinen Fake-Internet-Points.
Genau, okay, der Support hat gesagt, hey, hier hast du deinen Fake-Internet-Points. Fairerweise muss man dazu sagen, normalerweise zahlst du ja auch, wenn du das nicht irgendwie so wie ich einfach vom Arbeitgeber bezahlt bekommst, zahlst du ziemlich viel Geld für, glaube ich.
Ja, hatten wir 5 damals.
5 Euro pro Monat oder so.
Ja.
Das war viel.
War nicht so teuer wie deine Fitness-Tracker-Uhr.
Hab ich mir noch nicht gekauft. Aber
was? Ja, hast du noch nicht gekauft? Oh, das ist nicht in Ordnung.
Kommt noch.
Ich hoffe doch.
Sind fast 6 Dollar pro Monat.
Ja. Ja, aber bei dem anderen waren es irgendwie mehr.
Ja, bei dem anderen waren es, glaube ich, irgendwie so 18 Dollar pro Monat.
Nicht okay.
Ist immer noch nicht okay. Ich habe es auch noch nicht gemacht.
Der letzte Fitness-Tracker, den ich gekauft habe, hat genau 18 Dollar gekostet. Ja, nee, ist gut. Okay. Aber du wirst ja davon erzählen dann hoffentlich.
Mhm, natürlich werde ich davon erzählen.
Oder bleibt so ein Running Gag, dass du das machen wolltest?
Nee.
Was das okay ist für mich.
Vielleicht. Werden wir sehen.
Ist okay, ist alles cool.
Wir müssen hier ja einen Spannungsbogen aufrechterhalten. Mhm. Ne?
Oder wartest du noch, bis ihre neue Batterietechnologie durch ist oder so?
Ich glaube, die ist schon drin. Die ist in 4.0 Ding sie drin, was okay, jetzt recently. Oh,
was mit 5.0? Da gibt es bestimmt noch mehr.
Du meinst, ich soll noch ein bisschen warten?
Ja, warte einfach noch ein bisschen. Warte es ab, bis es quasi fertig ist.
Mal schauen.
Bis die Version unendlich released haben.
Gut, dann heul ich noch rum über Quad 9, also DNS hatten wir ja gerade schon, DNS 9999, also besser als 8888, weil 999 ist natürlich besser als 8888.
Klar.
Google sammelt böse viele Daten über dich, deswegen gibt es so ein bisschen diesen Gegenentwurf von einem offenen DNS-Server, der sicher und Privacy ein bisschen höher hält. Und das ist halt 9999. Aber der hatte irgendwelche Lastprobleme in letzter Zeit. Und tatsächlich, da ich den bei mir hier zu Hause auch announce als DNS, hat das bei mir auch ich habe gedacht, irgendwie das Internet ist irgendwie lahm, es tut irgendwie nicht so richtig, aber ich hatte auch keine Lust und keine Zeit, es zu debuggen. Und dann habe ich irgendwann den Heise-Artikel gelesen und habe gedacht, jetzt macht alles Sinn. Ja, konntest DNS-Anfragen stellen, die hat er manchmal beantwortet und manchmal auch nicht.
Machst du kein DNS-Caching für dein Netz?
Naja, gut, ein bisschen macht ja dein lokales System selber.
Aber ich meine jetzt so fürs Netz, sodass dein Router das macht oder so.
Ja, nee.
Okay.
Nee. Ich habe einen DNS-Mask, der gibt halt Quad9 mit raus. Aber cached halt sonst nichts. Nee. Und ich meine, ich betreibe meine eigenen DNS-Server mit meinen eigenen Domains, ja. Ich habe irgendwie nicht dran gedacht, dass man jetzt auch mal nochmal einen cachenden DNS-Server oder auch einen Resolver selber betreiben könnte. Oder ja, könnte man natürlich betreiben, aber habe ich irgendwie nicht gehabt. Mhm. Und bin deswegen darauf so ein bisschen reingefallen. War doof. Genau. Die Probleme sollten mittlerweile behoben sein, war trotzdem erstmal kacke. Ja, deswegen mein Mimi.
Hier selber DNS-Server.
Ja.
Zumindest so einen kleinen Caching. Ich meine, das
ja, ist eigentlich kein Problem. Hast du ja auch recht. Ja.
Ist halt echt nicht viel und das
reduziert
Load auf dem Internet.
Ich betreibe auch sonst alles selber. Ja,
das ist auch für Green IT und so.
Ja, eben nicht.
Ja, doch, klar, wenn es lokal cached, dann ist es mehr gut, als wenn es immer ins Internet geht.
Ja.
Besonders wenn du schon ein Gerät hast, was
aber dafür frage ich ja sonst immer die Haupt-DNS-Server an, statt irgendwie einzunehmen, der, weiß ich nicht, bei der Telekom sitzt und schon auch schon mal cached.
Aber du kannst den ja immer noch benutzen.
Ja, aber sonst, wenn du deinen eigenen DNS-Server betreibst, fragt der halt immer gleich die Root-DNS-Server an, wenn er die Antwort nicht kennt. Aber ja. Ja, tja. Ich überlege, ob ich jetzt vielleicht doch nochmal einen extra cachenden DNS-Server aufsetze, weil ist eigentlich kein Problem. Alles andere mache ich ja auch schon selber.
Siehst du, das ist quasi nur ein kleiner Schritt.
Ja, ja. Gut, trotzdem muss ich es rumheulen.
Ja.
Gut.
Zu Recht.
Next, Lesefu.
Ctrl-J, Lesefu.
Drück Ctrl-J, Junge. Ja,
hab ich gemacht.
Was haben wir denn?
Lesefu.
Netflix.
Netflix. Netflix, Netflix, Netflix. Genau, Netflix ist immer super interessant. Die machen ja so Dinge at scale.
Weil das sind irgendwie die einzige Firma, die ich kenne, die BSD einsetzt.
Genau, und das ist eine gute Firma, weil die setzen halt auf FreeBSD. Ja. Und es war EuroBSD dieses Jahr. Und
war die?
Die war, genau. Yes. Und die war halt online, wie so viele. Und das heißt, es gibt hier Aufzeichnungen und ein der Talks ist hier der Serving Netflix Video at 400 Gigabyte pro Sekunde. Auf FreeBSD.
Angucken. Also es ist kein Lesefu, sondern es ist ein Anguckfu.
Es ist ein Anguckfu. Aber,
okay.
Warning, ich weiß nicht, ob sie der Talk und der Speaker ist eigentlich ziemlich cool. Leider sind die Slides im Video ein bisschen out of sync mit dem Speaker. Keine Ahnung, wie sie das hinbekommen haben. Ich weiß nicht, ob sie es gefixt haben. Es empfiehlt sich vielleicht, die Slides selber aufzumachen. Ich habe auch den Link zum Slide Deck noch dazu gepackt. Und man kann da zum Beispiel auch Dinge lernen über was NUMA ist, diese Non-Uniform Memory Architecture. Was auch nicht auf FreeBSD existiert, glaube ich. Und ja, kann man so ein bisschen schauen, wie die halt Dinge at scale machen. Das ist schon ganz interessant.
Ja.
Wie man.
Wunderbar.
Ja.
Dann ButterFS. Was hast du mit ButterFS zu tun?
ButterFS.
ButterFS.
Genau. ButterFS. Und ich habe mit ButterFS zu tun, dass es scheiße ist.
Was?
Hier
kannst du nicht sagen, dass ButterFS scheiße ist?
Ich sag das nicht, das sagt hier der Lesefu. Und zwar ist es ein Lesefu.
Irgendein Typ im Internet sagt es.
Ach. Ja, aber es ist auf Ars Technica, das muss seriös sein, Ingo.
Ja, auf Ars Technica. Und ich meine, wenn Ars Technica was über ButterFS wissen, dann wer sonst, ja?
Genau, wer sonst
soll das nicht bei Torrent Freak steht, glaube ich, nichts, glaubst du nicht.
Ja,
oder also, wenigstens Tarnkappe.
Bei Torrent Freak kann ich selber einen Artikel reinstellen.
Ja, mach.
Macht es doch.
Über Butterfest und wie Butterfest das schlechteste Fallsystem für Torrents ist. genau, der, ja, macht da mal ein bisschen Feature und was halt funktioniert und was nicht funktioniert, und ganz viel funktioniert halt bei Butterfest nicht oder ist awkward gelöst. Außer, und das muss man schon sagen, das ist schon so, wenn du so ein Single Disk X4 Replacement hast,
dann kannst du auch weiter X4 benutzen.
Nee. Kannst du? Nee.
Also aber kannst du, aber machst du, also mach ich nicht. Ich habe tatsächlich auf einer einzelnen Festplatte letztens wieder ein schönes X4. ButterFS aufgesetzt, weil es viel besser als X4.
Es tut mir leid, wirklich.
Ja? Nee, aber auf einer einzelnen Festplatte ist auch voll okay. Für das ist ButterFS voll gut. Das sagt auch hier der Artikel. Für eine einzelne Platte. Habe ich
alles richtig gemacht.
Voll gut. Wenn du irgendwie ein Storage-System damit bauen willst, vielleicht weniger. Und was hier der Chat aber auch richtig sagt, und das ist mir auch bewusst, der, wie heißt er hier, Jim Slater, ist schon auch eher ein ZFS-Fanboy.
Also, ach so, ja, war ja wieder klar, ey.
Muss man natürlich dazu sagen, aber ich meine, die Punkte, die er da aufbringt, sind natürlich irgendwie schon.
Aber ZFS ist ja auch schon cooler, muss man jetzt auch sehen.
ZFS halt schon, ja, aber auch es hat cooler. Die falsche Lizenz, sorry, man kann es nicht benutzen, ach, geht
Pap,
weg. Ach,
Pap, natürlich, Problem. Du kannst es benutzen, wenn du es nur willst.
Nein.
Du willst halt nicht, das ist ein anderes Thema. Ich kann es nicht benutzen, aber ich will die Finger schmutzig mit dirty Non-GPL-Code
genau,
und Kernel.
Genau, ich will keinen tainted Kernel, geh weg.
He's scaring him.
Ich will einen schönen sauren Kernel mit gutem ButterFS drin.
Ja. Ja,
also worauf wir, ich habe ja auch aufgeschrieben, wo wir immer darauf warten können. Wir warten natürlich auf CheeseFS, aber BcacheFS ist auch ein heißer Kandidat. Da kann man auch wieder eine
vielleicht,
neue Version
wenn das,
raus.
Vielleicht, wenn BcacheFS einfach zu CheeseFS umgenannt wird, dann würde ich das nehmen. Weil BcacheFS kann schon relativ viele Sachen relativ gut, im Gegensatz zu ButterFS, was quasi viele Sachen nicht so gut kann.
ButterFS kann viele Sachen richtig gut, es hat halt ein paar Designfehler und das ist halt das Problem. Das
ja, aber Designfehler im Fallsystem ist schon eher blöd.
Ja, aber mein Gott, aber es funktioniert. Hm. Gut genug. Besser als andere Sachen.
Ja, okay, ja, besser als in Hose geschissen, aber es ist halt immer noch immer noch kacke.
ButterFS ist gut.
Naja. Naja, weil du kannst Storage, tut wenn du deine soll. Einzelne Platte,
wenn du deine, ja. wenn du deine Daten nicht liebst, dann nützt du ButterFS.
Ja, ich habe mir so eine was, 10, ich glaube, es war nur eine 10 Terabyte, ich glaube, es war keine 12 Terabyte. Erst hatte ich sie mit X4 aufgesetzt und habe gedacht, nee, ist eigentlich doof, ButterFS drauf, ist viel besser. Dann kann ich Snapshots machen und alles. Das ist super. Von dem her einfach doch nochmal umgeswitcht. Wieder die Daten runterkopiert, die ich schon drauf kopiert hatte. ButterFS draus gemacht, Snapshots angeschaltet, sehr schön. Ja, ansonsten BcacheFS, da war auch letztens eine News, aber ich habe es schon vergessen. Ich weiß nicht, ob das
ein bisschen besser geworden ist. Und
ja, wahrscheinlich mit dem letzten Kernel oder so, dass das wieder irgendwas besser geworden ist. Aber es ist jetzt noch nichts, was ich einsetze wirklich oder einsetzen würde wollen. Ja. Gut, was haben wir noch? Irgendwas mit Machine Learning.
Ach so. Ja, war das meins, glaube ich. The first rule of Machine Learning. Ja. Und start without Machine Learning.
Okay.
Das ist also die erste Regel von Machine Learning.
Ja.
300 Machine Learning-Experten haben wir gefragt.
Redet nicht über Machine Learning.
Wie starten Sie Ihr Projekt, Ihr Machine Learning-Projekt? Und sie alle drei haben gesagt, nicht damit starten, sondern erstmal versuchen, erst ohne Machine Learning zu starten. Und ich denke, das ist vielleicht ein ganz guter Ansatz, wenn man sich mit solchen Themen auseinandersetzt, ob man das Problem nicht viel einfacher ohne Machine Learning und diesen ganzen Krams, was das quasi mitführt, lösen kann, also mit Heuristiken. Und ja, meistens funktioniert es besser, ganz am Anfang auf jeden Fall. Quasi, ja.
Die erste Regel des Machine Learnings ist, wir reden nicht über Machine Learning.
Wir machen kein Machine Learning.
Ja.
Sehr schön. Deswegen, das genau, kurzer Artikel, aber beschreibt es ganz gut, quasi was für Probleme du mit Machine Learning lösen kannst und welche Probleme du vielleicht mit
Algorithmen oder Heuristiken auch lösen kannst.
Gut. Ich habe einen Artikel über Windows 11, wie gesagt, ich wollte den schon länger Zeit lesen, ich bin noch nicht dazu gekommen, Überschrift ist
Windows 11.
Warum Windows 11 einfach ein schlechtes Replacement für Windows 10 ist, fand ich gut, wollte ich lesen.
Fanboy, oder?
Genau. Nee,
ich glaube nicht. Kann nicht legit sein.
Nee, es ist schon, warum es Windows 10 hätte einfach bleiben sollen oder so. Mal gucken,
was dieser Mark Hachmann noch alles so geschrieben hat.
Ich glaube nicht, dass das ein Linux-Mensch ist, sondern das ist halt ein Windows-Typ, der schreibt nur über Windows, Windows 8, Windows Surface. Der schreibt nur über Windows-Sachen.
Surface Duo.
Da ist keine einzige Linux-Sache dabei.
Ja, kann ich bestätigen. Ich habe auch gerade runtergescrollt hier.
Genau, der schreibt nur über Windows. Er hat mal bestimmt recht. Lest euch den Artikel durch. Ich habe es noch nicht geschafft.
So praktisch. Ja, gut.
Microsoft Edge in Klammern and Chrome Extensions everybody should use. Ich glaube, es beschreibt relativ gut, was der für Artikel schreibt. Haben wir noch was?
Pix.
Kontrolliert Pix.
Ja, du musst Kontrolliert drücken.
Mhm.
Okay, jetzt kommen wir zu den Pix. Sehr cool. Ich habe ein Tool mitgebracht und zwar den SSH Key Confirmer. Und zwar als Beschreibung ist: This confirms if an SSH public key is listed as authorized key on a system. Und dann kannst du quasi dem Skript einen public key mitgeben und das Skript checkt quasi, ob der Server diesen Key nutzen könnte, um sich einzulassen. Was eine ganz witzige Sache ist.
Also statt selber sich einzuloggen und gucken, ob es geht, starte ich ein Skript, was mir sagt, jo, theoretisch würde es
gehen. Nee, also der Trick ist quasi, dass du nur den Public-Teil davon brauchst, nicht den privaten.
Ah, okay.
Ja, und das macht es quasi cool. Also du brauchst quasi nur den Public-Teil und den kannst du zum Beispiel von GitHub runterladen oder von irgendwelchen anderen Quellen.
Ja, okay.
Und dann kannst du quasi schauen, ob dieser Key für diese ganzen Server alle benutzt ist. Und das ist schon witzig. Ist halt Teil der Spezifikation, also funktioniert quasi SSH. Ja, also kann man nicht so richtig viel machen, ist quasi works as intended.
Das war ja auch mal dieses
Dieses eine kleine Tool, wo du dich einloggen konntest und wo du dir gleich gesagt hat, welcher GitHub-User du bist.
Ja, genau.
Ja, genau, sowas in die Richtung ist es auf jeden Fall.
Du konntest dich mit SSH, glaube ich, hinconnecten oder so und dann hat er dir gesagt, du bist User XY auf GitHub.
Mhm,
ja, genau. Aber das ist halt auch also aus diesen und anderen Gründen habe ich halt mehr als einen Key.
Mhm. Das ist ja auch der richtige.
Und
also
Key-Hygiene
ist schon eine ganz gute Sache.
Und dann hast du halt so eine Config und dann schickst du halt nur genau diesen Key für diesen Host und nicht einfach irgendwie ein Shitload von möglichen Keys, sondern nur sehr spezifisch für diese Hosts, diese Keys.
Ja, was aber halt Default ist, ja.
Genau, ja. Wenn du Default verwendest, dann ja.
Genau.
So, dann kommen wir schon wieder zu OpenZFS. Meine Güte.
Aha, mehr ZFS. Genau, nachdem wir jetzt established haben, dass ButterFS böse und schlecht ist, habe ich hier die OpenZFS Developer Summit 2021. Die findet am
Wahrscheinlich auch nur online.
8. bis 9. November statt. Das heißt, ihr könnt euch da noch, kann man sich dann anschauen. Gibt irgendwie Talks, zum Beispiel State of Open ZFS, Direct.io für ZFS, ZFS on Object Storage, auch für Ingo war es ZFS Performance on Windows, weil...
Ja, klar. Also das on Object Storage fände ich jetzt wesentlich interessanter als das on Windows.
Nee, okay. Das auf Windows findest du ganz interessant, habe ich gehört.
Ja, unbedingt. Eins meiner Lieblingssysteme. Gut, dann habe ich so einen halben Pick. Ich habe ja eigentlich, früher hatte ich immer alles auf Fritzbox, also ich hatte Fritzbox-Telefone, Fritzbox WLAN, Fritzbox hat bei mir alles gemacht. Mittlerweile macht die gar nichts mehr oder fast gar nichts mehr. Leitet einfach nur das Internet durch. Und da sie irgendwo unten im Keller steht, ist das mit dem Decktelefon auch ein bisschen blöd. Und deswegen habe ich jetzt so ein Telefon, was irgendwie gleich VoIP macht, kriegt Strom über Ethernet, also PoE,
Dann kannst du, hast du so eine Deckbasisstation, kannst du irgendwie deine ZIP-Accounts eintragen und kannst ein Decktelefon anschließen und ja, ich meine, kann jetzt drüber diskutieren, ob man überhaupt noch ein Telefon zu Hause braucht, weil, ich meine, ganz ehrlich, bis auf irgendwie meine Eltern, meine Schwiegereltern und noch so ein, zwei Versprengte, rufen, glaube ich, auch fast niemand mehr auf dem Festnetz an, aber es gab halt doch irgendwie den Bedarf, gerade wegen Arbeit, so ein Telefon hier irgendwie zu haben. Und jetzt habe ich halt so ein Yearlink W52P und ich habe eine Weile gebraucht, diesen Telekom-SIP-Account da einzutragen. Das war irgendwie nicht ganz so einfach. Dann habe ich noch so einen ZipGate-Account. Das war irgendwie relativ einfach, sich eingeloggt bei ZipGate. Hast da irgendwie auf den Help-Link geklickt und dann hat er dir genau gesagt, was du wo eintragen musst. Bei der Telekom war es ein bisschen schwieriger, aber es hat funktioniert. Habe ich mal die Links da reingepackt. Also wer einen VoIP-Telefon braucht, weil, keine Ahnung.
Er alt hat, ist.
Ja, weil er alt ist oder weil, keine Ahnung, ist irgendein
weil oben immer noch anrufen möchte oder so.
Genau. Aus so einem Grund und irgendwie das Deckding zu weit weg ist, weil man zu weit weg von seiner Fritzbox ist, dann ist das vielleicht eine Möglichkeit. Deswegen so ein halber Pick, weil, ganz ehrlich, wer braucht schon noch Telefone, aber wenn man ein Telefon bräuchte, dann wäre das eine Möglichkeit, sich das anzugucken. Gut. Das war's. Next. Shop Suey.
Shop Suey, genau. Also, ihr kennt das ja. Ihr wollt auf einer großen Shopping-Seite eurer Wahl einkaufen gehen, aber dann sind erstmal die ersten drei Seiten nur ihr Promotion-Werbespam. Quasi und nicht das, was wonach ihr eigentlich gesucht habt. Nicht? Also zum Beispiel auf Amazon, ja? Also ein Beispiel.
Ich kaufe nur auf eBay Kleinanzeigen und da kaufe ich kein großer. Weil haben wir established, ist Kleinanzeigen ist klein.
Kleine Anzeigen ganz groß, genau.
Kleinanzeigen. ist das eine Werbung für eBay Kleinanzeigen?
Sollte es sein.
Kleinanzeigen ganz groß.
Ich verkaufe diese Idee. Ja. Für nur 50.000 Euro, bitte meldet euch bei mir. Genau. Bei Amazon ist es so, dass quasi die Recommendations erstmal quasi zwei Bildschirme voll die Suchresultate vollmüllen. Und mit Shop Suey, mit dem Firefox Add-on, kriegt ihr diese Werbung quasi weg. Also die Werbung in dem eigentlichen Shopping-Dings bekommt ihr dann damit weg und dann habt ihr quasi die echten Suchbegriffe und nicht tausendmal das gleiche mit irgendwelchen Recommendations und irgendwas. Ihr wollt ja quasi nur eine Liste sehen, was eigentlich zu kaufen geht.
Okay, klingt gut. Also ich meine, diese Werbung bei Amazon und Co. filtert mir auch, weiß ich nicht, uBlock Origin oder so weg.
Aber nicht diese Recommendations.
Doch.
Bist du ganz sicher? Guck mal nach. Guck mal nach.
Also irgendwas filtert da. Ich sehe auf jeden Fall immer kurz mehr und dann filtert das weg und dann denke ich, ja, es ist
bestimmt gut, was er gefiltert hat.
Genau. Fällt gut, dass du filterst. Ja.
Genau, auf jeden Fall. Wenn ihr da noch zu viel davon seht, dann könnt ihr das nochmal benutzen und wenn euer uBlock Origin schon alles wegfiltert, dann ist er quasi fertig.
Ja.
So. Also finde ich eine gute Sache.
Gut dann ich habe...
Nice.
Achso, ja. Willst du noch was sagen?
Nö.
Dann, ich habe die Woche, ich brauche für eine Veranstaltung, brauchte ich ein paar Switche und habe mir die Unify USW Flex Mini rausgesucht und habe davon jetzt drei Stück gekauft. Nett ist an denen, die werden auch über PoE, also steckst einmal PoE rein, die haben dann gleich Strom und kannst dann vier Sachen anschließen. Hat aber auch so einen USB-C-Port. USB-C ist ja sowieso das Beste und auch darüber könntest du sie irgendwie mit Strom versorgen. Aber ganz ehrlich, wenn man Strom über PoE kriegt, will man das eigentlich haben. Das war auch der Anwendungsfall. Also ich will es einfach nur mit einem Kabel in die Wand sozusagen und dann hat es gleich Strom und leitet das weiter und das ist super. Also falls ihr so einen kleinen PoE-Switch braucht, also der nicht selber PoE macht, sondern Strom über ein Kabel kriegt und demzufolge einfach ein kleiner Switch ist, der bestromt wird. Weiß nicht, wie nennt man das sonst? Aber bestromt klingt gut.
Bestromt, glaube ich, ist schon das richtige Wort, ja.
Ja.
Oder stromifiziert.
Vielleicht. Stromifiziert.
Genau. Das ist der Fachausdruck, genau.
Wir wissen viele gar nicht.
Dann ist das vielleicht was für euch. Vielleicht gibt es auch noch, vielleicht habt ihr auch noch andere Tipps, ja. Aber ich, da ich ja sowieso Unify-Sachen hier habe, schmiegt sich das dann schön noch in die Oberfläche ein. Aber vielleicht gibt es
Layer 2, oder? Also macht er mehr als nur Switching? Nö, also
muss er ja auch nicht machen.
Genau. Ja, nee, aber also es macht ja auch, also spielt ja eigentlich dann auch nicht wirklich eine Rolle, was es genau ist.
Ja, nee, ich habe nichts angestellt an dem. Klar, er taucht in deiner Oberfläche auf und du siehst, was für Geräte danach dann noch dranhängen.
Ah, ja,
okay. Da in dieser Topologieübersicht, das ist ganz nett. Wenn einem das egal ist, dann tut es wahrscheinlich auch irgendein anderer Switch. Mhm. Also wie gesagt, der Anwendungsfall war einfach, er sollte über PoE Strom kriegen. Und
was war der Preis quasi, den du da für...
Ich glaube 30 Euro oder sowas.
Ja, ist ja annehmbar da an der Stelle.
Ja, kostet auch nichts.
Mhm. Ja, ist gut.
Cool.
Gut, dann
nicht NFT so cool.
PTR.
Nicht so cool.
NFT PTR? Doch.
Sehr also cool. Lustig, aber ich meine...
Ja, ja. Wir hatten es ja vorhin mit Blockchains und also du hast, eigentlich hat Ingo damit angefangen. Zum Glück gibt es jetzt quasi das Beste aus verschiedenen Welten, nämlich aus der C++-Welt Pointer und aus der NFT-Welt NFTs, und diese beiden Sachen kombiniert in NFT PTR hast du quasi ein diese Dinge kombiniert, Blockchain mit Memory Unsafety quasi. Sehr, sehr praktisch. Eine Library, die du da verwenden kannst, kannst du quasi einzigartige Pointer erzeugen. Aktuell ist quasi ein bisschen langsamer als die original Unique Pointer, die es natürlich auch unter C++ gibt, die 0,005 Sekunden brauchen, braucht NFT Pointer 3 Minuten, um quasi diesen Pointer aufzulösen. Und ich glaube, ist okay. Also dafür hast du Blockchain in deinem Ding.
Ja. Yeah. Okay,
und deswegen, super.
Ja, wir stellen DNS darauf alles um.
Das wird alles. Ja, alles umstellen einfach. Alles, was es gibt.
Alles. Okay, sehr schön. Ja.
Ja, nee, ist schon ein lustiger Joke. Und ein bisschen, also, sich so viel Mühe zu geben, ist schon.
Das ist schon echt viel Effort für das, was es ist. Muss
schon,
man jetzt mal echt sehen, ja.
Aber eben auf der anderen Seite, ich meine, das ist natürlich hier echt. Ich glaube, das ist der interessante Punkt ist hier, what I learned. Und das ist, ich nehme an, auch der Grund, warum man sowas dann halt macht. Aber ja. Schon ganz gut.
Dann würde ich sagen, wir machen Klappe zu, Affe tot.
Machen wir das so.
Ihr schmiert euch schön mit Ethereum-Öl ein.
Was machen wir?
Okay. Ja.
Schön. Wählt euch in euren 300 Spreadsheet-Facts.
Und macht das Ganze nur zur Unnormalzeit und freut euch, dass kleine Anzeigen ganz groß sind. Ich wünsche euch, wie immer, eine frohe Zeit. Passt auf euch auf. Habt Spaß.
Mit Unique Pointern.
Ja.
Am Gerät, Leute.
Nee. Das habe ich jetzt nicht gewusst, das war neu.
Also ich habe Spaß mit dem Chapter-Marker. Aber yep, jeder wie er will, ne?
Nein, ich dachte mit 300 Spreadsheets hast du
ja
Spaß.
Das auch, ja. Aber
300 Spreadsheet-Facts.
Ja. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Tschüss. Ciao, ciao.